Meinen heutigen Gast kannte ich schon deutlich vor diesem Podcast. Bisher habe ich die Gespräche mit Freunden eher so ein bisschen von mir hergeschoben. Okay, ein, zwei Ausnahmen gab es da bereits, aber im Großen und Ganzen ist es eben eine ganz andere Situation, die Person, die man im Privatleben kennt, dann zu interviewen. Anne und ich daten uns regelmäßig mit WhatsApp-Voice-Messages zum Stand des aktuellen Stresslevels zwischen angebratenem Babybrei und Business-Calls ab. Und das möchten wir heute auch mit euch teilen. Anne hat sich mit einer so klugen Idee selbstständig gemacht und auch drumherum so viel zu erzählen, dass ich sie euch nicht länger vorenthalten will. Und um Annes Geschichte richtig zu erzählen, können wir auch negative Erfahrungen und Themen wie Schulden und krasse gesundheitliche Einschnitte nicht verschweigen. Aber keine Sorge, alles in allem war es trotz der teilweise schwerwiegenden Themen ein sehr gut gelauntes Gespräch, das mal wieder das Wesentliche und die Dankbarkeit über jeden einzelnen Tag mit all seinen Herausforderungen, aber auch einfach dem Alltag, Leben, Familie und Freunden ins Gedächtnis ruft und seine eigenen Gedanken erdet. Ihr Unternehmen, die Markenkuppler, existiert seit über 8 Jahren. Daraus gewachsen ein paar wichtige weitere Standbeine, von denen ich Anne lieber selber erzählen lassen möchte. Was hat sie in diesen 8 Jahren gelernt? Was ist von Beginn an richtig gut gelaufen und womit ist sie so richtig auf die Nase gefallen? Arbeitet sie gern, zu viel? Gönnt sie sich Ruhepausen? Was sagt ihre Gesundheit dazu und wie hat ihr Körper 2017 drastisch die Reißleine gezogen? Hört sie heute besser auf ihren Körper, auf ihre Bedürfnisse? Und wie zur Hölle passt in all das ein Kind? Gibt es die Balance zwischen Baby und Business? Das erfahrt ihr in diesem Gespräch von The Mompany mit Anne Berlinecke von Die Markenkuppler. Willkommen zu The Mompany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich habe so im Vorwege mir nochmal komplett alles durchgelesen, was du auf deiner Website spreadest. Oh Gott, ein Wort, das man heutzutage nicht nennen darf. Und habe gemerkt, dass du ja Kuppeln zu deinem Beruf gemacht hast.
Ja.
Und auch wenn das total stimmt, ist es überhaupt nicht das, woran die allermeisten denken, wenn sie das jetzt gehört haben. Weil es ist nicht das übliche, wir verbinden zwei Herzen im klassischen Sinne, sondern du verbindest zwei Marken miteinander und bringst Marken an einen Tisch, die normalerweise vielleicht gar nicht unbedingt an einem Tisch sitzen würden. Erzähl doch mal, was die Markenkuppler machen.
Ja, also die Markenkuppler, das ist meine große Liebe, meine Leidenschaft. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so vorwegschieben. Die Markenkuppler, die bringen zwei Unternehmen zusammen, die einen unentdeckten Mehrwert, also ein Potenzial, was man sonst nicht sieht, miteinander im Grunde generieren. Das heißt, der eine kann gut Kaffee und der andere kann gut Tablets. Ja. Und wenn die beiden dann zusammenfinden, dann kann auf einmal der gut Kaffee brühen kann, auf einmal mit dem Tablet zusammen ein Match finden, weil auf einmal er viel, viel mehr Kaffee abverkauft und derjenige, der die Tablets hat, hat auf einmal die Möglichkeit, dass dieser Kunde die Usability auf einmal lernt, weil er sich die Zeit nämlich nimmt, weil er gemütlich sein Latte Macchiato trinkt. Ah, und vielleicht noch ein Stückchen Kuchen dazu isst. Ja. Ah, okay, und zwei, beide sind super happy. Also im Grunde unentdeckte Potenziale. Der eine kann das, der andere kann das und zusammen kann man eben einfach mehr. Das macht die, machen die Industrie schon seit hunderten von Jahren, also bestimmt schon 200 und im Handel ist das erst ehrlicherweise so in den letzten 12 Jahren wirklich langsam gestartet.
Ja.
Und die Markenkuppler, das ist im Grunde ja wirklich meine ganz große Liebe, weil ich über die Jahre, in den letzten 15 Jahren meines Berufslebens vor den Markenkupplern im Grunde schon so viel mit Menschen zu tun hatte und immer das Gefühl hatte, der kann das und zusammen kann man mehr.
Ja.
Das hat schon immer geklappt.
Ja.
Und irgendwann habe ich festgestellt, das muss auch anders funktionieren und habe in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, dann die Möglichkeit bekommen, da einen Bereich, in einem Bereich verantwortlich zu sein und tatsächlich da Kooperationen ins Leben zu rufen. Und habe auf einmal festgestellt, wow, was da geht und was für Türen ich da eintreten musste. Also auch gleichsam wie herausfordernd es ist, tatsächlich jemanden davon zu überzeugen, dass man kooperiert, weil es halt nicht Usus war.
Ja.
Also vor 10 Jahren war das sowas von nicht Usus. Heute, jeder sagt Collab, ne? Jeder sagt Kooperation,
verrückt.
Jeder sagt, wir bringen uns zusammen oder ne, Adidas, Lego, alles so wirklich geflügelte Dinger. Oder ein BVG, weiß auch jeder, den Schuh, der damals ins Leben gekommen ist. Oder ne, so ein Lacoste, der seine Spezies auf einmal statt des Krokodils auf sein T-Shirt draufdruckt, weil er eben was für die aussterbenden Tierarten tun will. Also so Kooperationen sind auf einmal total geflügelt in cool Trend. Als ich damit angefangen habe, war das eher so, ich würde sagen, Hidden Champion, ungesehene kleine Perle. und zum Glück hat der Geschäftsführer vom der Geschäftsführer von Chibo, wo ich damals tätig war, bevor der der war auf jeden Fall davon auch schon überzeugt. Und der hat mich loslaufen lassen. Türen eintreten, Türen einrennen und hat hat mir einfach den Rücken freigehalten, weil so eine Maschinerie, so ein Konzern, in dem ich damals war oder auch in dem vorherigen Unternehmen, da war das eben einfach noch nicht gelernt.
Und damals heißt 2012?
Genau, als ich angefangen habe, war 2012. Vorher bei Tchibo war ich 2009. Da habe ich im Grunde das Kooperationsbesteck so ein bisschen gelernt und mir beigebracht. Habe gemerkt, was man braucht, welche Prozesse es bedarf und was man eigentlich alles bedenken muss, weil es weitaus umfangreicher ist, als man hat eine super Idee, Wasser und Glas passen gut zusammen, schön. Ja. Ist zwar total nett, aber ist ja dann auch nicht so innovativ oder es muss auch gar nicht immer innovativ sein, aber es muss ja auch erstmal zueinander finden.
Ja.
Und dieses Zueinanderfinden, ja, das habe ich im Grunde bei Tchibo gelernt und hatte das Glück, da auch viel Freiheit zu haben oder viel Möglichkeiten. Und da sind ja auch Strukturen, gegebene Strukturen. Der eine macht Design, der andere macht die Umverpackung, der andere macht den logistischen Prozess. Und auf einmal machst du eine Ausschreibung, weil du sagst, du möchtest gerne einen Haferflockenpartner mit in das Portfolio von der Küchenwelt, die Tchibo jede Woche einmal im Jahr im Grunde anbietet. Und dann schreibst du an alle Haferflockenpartner in Deutschland und auf einmal kommt mein Müsli. Und vor 10 Jahren kann ich sagen, weil mein Müsli, entschuldigt bitte Jungs, eben noch eine ganz, ganz kleine Nummer, die überhaupt keine Sichtbarkeit hatten, gar nichts, die total Lust hatten, mit Tchibo was zu machen. Auf einmal mussten sie Zertifikate und Bio-Standards und eben ganz viel drumherum überhaupt erstmal erfüllen, um gelistet zu werden in so einem großen Laden, um eine Sichtbarkeit für eine Woche und am Ende dann noch 6 Wochen online zu bekommen. Und ja, die sind gewachsen, ne? Also die sind exponentiell gewachsen und die haben den Boost von diesen Millionen an Kunden, die Tchibo hatte, eben genutzt. Und das war so mein Anfang. Also das war 2009 habe ich Blut geleckt und 2012 wusste ich bin halt kein Tanker, sondern ich bin eher ein Segelschiff.
Ja.
Strukturen eines Konzerns sind auf jeden Fall spannend. Man lernt unheimlich viel und gleichsam weiß man eben auch, dass die Schritte länger dauern, dass man nicht so agil sein kann, wie man vielleicht denkt oder wie man sich das wünscht und dass man vielleicht auch mehr Dinge, die man so an Ideen und an Möglichkeiten sieht, auch gerne umsetzen würde und das ist dann am Ende eben auch nicht möglich. Da kann man realistisch sein. Das weiß jeder, der eben in größeren Strukturen arbeitet, was auch völlig in Ordnung ist. Aber dann darf man Entscheidungen treffen.
Das heißt, raus auf hohe See mit dem Segelschiff, selber den Wind deuten, nutzen und die Richtung bestimmen.
Ja, genau.
Aber auch die Welle eben abfedern, falls sie mal ein bisschen größer ist.
Ja, genau. Also zumindest habe ich das erstmal versucht. Also ich bin dann erstmal ein paar Monate raus, bin reisen gegangen und nachdem ich reisen gegangen war, hatte ich das Gefühl, jetzt sind meine Akkus voll. Ich bin mega drauf, hoch motiviert. Vorher musste ich noch einen Vertrag unterschreiben, dass ich auf jeden Fall keine Kontakte oder irgendwas dergleichen mitnehme. Habe ich auch nicht. Das heißt, ich bin nackig gestartet mit meinem Enthusiasmus. Das wird super.
Ja.
Was auch immer, es wird super. Der Name ist Programm. Zu den Markenkupplungen war noch immer der Claim Bring Brands Together oder mit uns bleibt keiner allein. Das sind so zwei Claims, die noch so zu mir und zu uns, der DNA von DMK gehören, das ist die Abkürzung. Und dann bin ich gestartet und habe erstmal in der Hafen City mich mit einem Startup zusammengesetzt, was heute tatsächlich auch super etabliert ist und habe bei den Jungs ein bisschen im Sales und im Vertrieb sozusagen beratend gearbeitet, weil ich wusste, wie man Leute anspricht oder mir es einfach leicht gefallen ist, ein Netzwerk aufzubauen.
Ja, wer war das?
Das war damals EasyPep, heute heißen die Steph-O-Matic.
Ja.
Hatte im Grunde so eine ganz liebevolle Truppe schon an Menschen um mich herum sitzen, die genauso wie ich Bock hatten, was auf die Beine zu stellen. Das war auch deren Gründungsjahr, mein Gründungsjahr und wir haben da zusammen in unserer kleinen Startup-WG gewohnt und haben uns beflügelt.
Woher kanntest du die? Waren das private Kontakte oder was?
Ja, das war Zufall.
Mhm.
Das war Zufall. Genau. Genau, und so hat es angefangen. Und so habe ich dann auch eine Kollegin abgeworben, dass die dazu kam und hatte im Grunde so ein bisschen Geld, weil ich für die Jungs gearbeitet habe und habe dann meinen ersten Auftrag reingeholt. War ganz stolz. Der hat mir ganz freie Hand gelassen. Es war ein Frozen-Joghurt-Anbieter, Yoguru.
Ja.
Die sind heute mittlerweile verkauft. Aber das war damals einfach für mich so mein erster Kick-Off.
Wie sah dieser Auftrag aus? Also sind die zu dir gekommen, haben gesagt, probier mal, streck deine Flügel oder deine Fühle aus?
Ja, die haben einfach gesagt, guck mal, wir haben hier ein Frozen-Eis, das gibt's noch gar nicht.
Ja.
Was können wir denn da jetzt machen? Und ich habe dann mir Gedanken darüber gemacht, was man da machen kann und habe entsprechend wirklich, wie du sagst, Fühle ausgestreckt und verschiedene Partner an Bord geholt. Und das ging dann auch relativ schnell weiter, weil den Partner habe ich dann auch gleich mit dem ersten größeren Auftrag verbunden. Über einen anderen Bekannten hatte ich die Möglichkeit, bei der Business Punk, also bei Kuno und Ja, mich zu platzieren.
Ja.
Und hatte ich einen sehr wohlgesonnenen Verantwortlichen, der gesagt hat, erzähl mal, was machst du denn eigentlich so? Und dann habe ich meine ganze Schublade aufgemacht und losgeplappert. Weiß ich nicht, wie qualifiziert, auf jeden Fall erzählt, was ich alles glaube, was man machen kann und wie man die Business Punk größer machen könnte und was es doch für tolle Ideen gäbe. Und am Ende haben wir gesagt, wir nehmen einfach einen Teil davon, was du gerade so erzählt hast. Die Idee mit der Roadshow finden wir gut. Und wir haben damals für die Business Punk eine Roadshow durch Deutschland ins Leben gerufen, haben das Expect the Unexpected genannt und haben im Grunde eine Auswahl an Businesskunden und Leser eingeladen zu einer, ich sag jetzt mal, privaten Party. Und haben die dann mit Gigs und mit Aktionen vor Ort einfach wirklich Expect the Unexpected einfach abgeholt und haben die einen richtig, richtig geilen Abend haben lassen. Irgendwie damals, vor 10 Jahren, vielleicht ein Buffet von McDonald's auf einmal da drin oder wirklich irgendein Künstler, wo man dachte, wow, was macht er denn hier? Und wir waren in einem Keller, ich sag jetzt mal so einem Dominar-Keller, da haben wir gefeiert. Wir haben in Off-Locations gefeiert, Expect the Unexpected mit Business Punk. So wie die sich die Marke sehen wollte, so haben wir gefeiert. Und so hatte ich eben auch die Möglichkeit über die Brand, weil ich eben mit einer Marke auf die Partner zugegangen bin, andere Marken anzusprechen. Mhm. Es ist halt wirklich leicht, das habe ich gelernt, auch in den ersten Jahren, mit Chibo irgendwo anzurufen oder mit einem Brand wie Google, wo ich vorher tätig war, irgendwo anzurufen, ist eine ganz andere Nummer als, hallo, hier ist Anne-Kathrin Berlinecke, die Markenkuppler, schönen guten Tag. Ich habe da mal eine Idee. Wie finden Sie das so? Ach so, die Idee finden Sie gut, mich nicht gut, tschüss. Kann auch passieren, ne? Also bei Ideen sammeln, da sind, glaube ich, alle ganz gut drin. Da muss man auch echt viel dazulernen über die Jahre, dass man vielleicht nicht so viel erzählt, sondern erstmal abcheckt, ob die überhaupt Interesse haben.
Wobei, da gehen ja die Meinungen auch stark auseinander. Viele sagen ja auch, raus mit den Ideen, wenn du dich selbstständig machen möchtest, erzähl es so vielen Menschen wie möglich, sammel Feedback ein. Ich gehöre auch zu denen, die sich da manchmal schwer tun. Also wenn ich schon so ein Step ahead bin, dann mache ich das gerne. Aber manchmal habe ich auch die Sorge, dass dann andere vielleicht schneller sind oder so.
Ich glaube, es kommt echt auf dein Umfeld an oder mit wem du sprichst. Ich würde auch immer eher erzählen als nicht erzählen. Das werde ich auch in Zukunft noch so tun. Das habe ich auch immer getan. Jetzt sage ich nur vielleicht auch schon vorher mal, das kostet Geld. Ne? Also jetzt schmeiße ich nicht nur immer alles raus, aber wenn es ein Partner ist, den ich wirklich noch umzirzen will, wo ich wirklich das Gefühl habe, der denkt vielleicht noch, wir sind einfach nur ein kleiner Laden, eine kleine Beratung, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie tun, da gibt es andere, die sind viel größer, dann überzeuge ich die mit guten Ideen oder mit Ansätzen, wo ich weiß, daran haben sie noch nicht gedacht und das hilft.
Das bedeutet aber auch, dass du oft Vorschusslorbeeren, hätte ich fast gesagt, Vorschussvertrauen irgendwo brauchst. Also Menschen, die wirklich in dich, also so wie der Frozen Joghurt Kunde zum Beispiel, der dann gesagt hat, lauf mal los. Oder hat der gesagt, lauf mal los und wenn du einen Fisch mit nach Hause bringst, dann kaufe ich ihn dir ab.
Nee, der hat gesagt, lauf mal los, ich glaub dir das. Genau wie die Business Punk gesagt hat, lauf mal los, ich glaub dir das. Und dadurch hatte ich eben die Möglichkeit, die ersten Partner auch, ne, BMW, in Vöslau, irgendwelche großen Brands mit einzusammeln, mit denen ich dann gesagt habe, wir bauen euch strategisch auf. Geile Weine, damals echt auch ein super kleines Brand. Heute der so eine Perle, wenn man sich mit Wein beschäftigt, gab es 1000 andere Namen. Ich will hier auch gar nicht Werbung machen, sondern ne, so beispielhaft. Und dadurch hatte ich im Grunde schon mal so ein festes Bein. Ich hatte in der Zwischenzeit mein Team ein bisschen aufgebaut. Das heißt, ich hatte Festangestellte und viele Praktikanten. Und wir saßen aber immer noch bei EasyPep Staff-O-Matic. Das heißt, wir saßen irgendwann echt mit einem großen Team zusammen auf beiden Seiten und haben telefoniert und hatten Headsets auf oder haben irgendwas vorbereitet und lagen große Kisten rum. Und in der Zeit ist auch meine, für eine Zeit lang hatte ich eine Geschäftspartnerin, die ist dazugekommen, ist bis heute auch immer noch meine größte Wunschkandidatin und wäre es immer geblieben. Aber wo ein Aufstieg ist, ist eben auch mal ein Abfall. Und wir haben dann ganz viele neue Aufträge bekommen, ganz viele Folgeaufträge. Das Rad drehte sich super schnell, es gab viel zu tun, aber ein großer Konzern hat fusioniert und hat dann die Rechnung, die sechsstellig war, nicht gezahlt. Und sechsstellig kann man nicht zurücklegen.
Nee, sechsstellig ist hart.
Und sechsstellig kannst du dann auch nicht puffern, wenn du einfach hohe laufende Kosten hast. Ne? Also du hast da nicht mehr, wir sind irgendwann ausgezogen, du hast da nicht mehr das eine Zimmer, was du dir mietest, sondern du hast dann vielleicht eher 120 Quadratmeter, weil du 4 Räume hast, einen Konfiraum und hast ein ganz anderes Grundrauschen, was du benötigst. Und dann hast du eben auch nicht mehr nur Praktikantin und nur JPMs, sondern hast du eben auch Kolleginnen, hier zumindest ein bisschen Geld verdienen müssen. Und ja, da hatte ich nicht nur viele, sondern unendlich viele schlaflose Nächte. Ja. Sodass ich dann tatsächlich irgendwann aus Vernunft eine Entscheidung treffen musste und kündigen musste, mich ja elementar verkleinern und
war dein Business bis dahin so transparent, dass deine Mitarbeiter das mitbekommen haben? Also das war jetzt nicht so völlig out of the blue, sondern...
Nein, die wussten immer alles. Wir wir alle so fix, so das gängige, geflügelte Wort. Es wurde immer über alle Themen gesprochen. Es wurde auch immer alles durch alle geteilt. Ich glaube, jeder, der mit mir in den vergangenen Jahren gearbeitet hat, hat dadurch, dass er immer an allem dran war, auch dadurch vielleicht viel mitgenommen oder viel gelernt. Ja. Ne? Also die haben immer... waren immer mit hinten in der Küche. Also die kannten immer das Besteck. Die wussten immer, was wir mit wem wie besprechen, auf welcher Basis. Und jeder hat dann im Grunde das, was ihm am meisten liegt, gemacht. Also ich kann auch sagen, wir hatten dann eben eine echt, ich führe da kurz aus, wir hatten da eine echt schlechte Phase. Ich musste viele kündigen. Die Geschäftspartnerin habe ich dadurch verloren, weil die zu diesem Zeitpunkt eben noch in Familienplanung war. Und das erste Kind war gerade nicht mal ein Jahr und das zweite sollte irgendwann kommen. Und sie konnte sich nicht vorstellen, wie ich zu 100% ins Risiko zu gehen und eben kein Gehalt mehr zu beziehen. Ja. Sondern zu sagen, wir schaffen jetzt so eine Zeit und irgendwann sind wir schuldenfrei und irgendwann geht's weiter. Ich hatte, wie gesagt, hohe Schulden und deswegen sage ich weil die Entscheidung war dann, freundschaftlich bleiben wir beieinander, aber beruflich trennen wir uns. Mhm. Wir sind bis heute super eng und wir teilen alles und sie teilt auch nach wie vor noch meine Liebe und meine Leidenschaft für die Markenkuppler. Aber sie sagt auch bis heute, ich hätte das nicht durchgehalten, was du da die ganzen Jahre durchgehalten hast.
Ja, das wäre nicht meine Typsache.
Das wäre nicht mein Risiko gewesen, was du da getragen hast. Und somit bin ich... mit einer meiner Kolleginnen, die damals noch Praktikantin war, die habe ich dann fest angestellt, durch eine wirklich stürmische Zeit gesegelt. Die war so stürmisch, dass wir oft dachten, der Schiffbruch ist eigentlich schon da.
Ja.
Aber wir haben das Beiboot noch genommen und vom Beiboot haben wir noch, glaube ich, das Schlauchboot genommen.
Oh Gott, ja.
Und in diesem Schlauchboot saßen wir zusammen immer drin und ich muss echt sagen, also bis heute, sie ist wirklich eine wahnsinnige Persönlichkeit, eine tolle Frau mit ihren damals 24, heute ist sie 28, 29. Sie war so jung und so... stark, dass sie das mit mir durchgezogen hat. Also Unternehmerstochter, die halt von vornherein im Leben so eine klare Vorstellung davon hatte, wenn du was erreichen willst, musst du alles dafür geben. Und sie hat alles gegeben, wirklich alles. Und ohne sie hätte ich die Markenkuppler nicht emotional geschafft, weil morgens um 7 ins Büro, 23 Uhr raus, wirklich ausgelockt sein, zu Hause, das so zum Privaten eine relativ komplizierte Beziehung, weil zum einen zwei Charaktere aufeinander getroffen haben, die einfach sich noch besser kennenlernen durften oder überhaupt das ganze Leben kennenlernen durften. Und auf der anderen Seite eben einfach das Berufliche. Mein Partner hatte damals eine Frau, die fest im Leben stand, kennengelernt, die selbstbewusst war und bei der alles lief.
Ja.
Und so ein Jahr später war so, okay, ich hätte jetzt sechsstellig Schulden, da läuft nichts. Sie will den Laden aber auch nicht insolvent gehen lassen, weil sie sagt, das, was ihr Modell ist, das funktioniert. Also hat er mit in den sauren Apfel oder fast Zitrone oder vielleicht noch saurer gebissen und hat gesagt, okay, ist klar, ich trage dich jetzt mit, privat trage ich die Kosten. Ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann sagt er, doch, das kannst du. Wenn du damit nicht leben kannst, dass ich das auch 100% übernehme, dann zahlst du es mir irgendwann zurück. Und anders wäre es nicht gegangen. Also, das heißt, ich habe keine Ausgaben gehabt, privat. Ich habe wirklich nicht mal den H&M-Schlüpfer mehr bestellt. Und das kann ich so locker sagen, weil ich habe wirklich 2 Jahre auf alles verzichtet, was es gab. Ich habe alle Kosten auf 0 runtergesetzt, habe nur der lieben Claire, also meiner damaligen Mitarbeiterin, ihr Gehalt gezahlt. Und das kam auch mal einen Monat später. Und die hat immer gesagt, mach dir keine Gedanken, ich schaffe das.
Kriege ich eine Gänsehaut.
Dann haben wir wirklich 2 Jahre alles dafür getan, dass die Markenkuppler aus den Schulden rauskam.
Hast du dir so einen Zeitplan gesetzt, wenn du sagst 2 Jahre? Also war das so, okay,
das kann ich jetzt rückwirkend sagen, das konnte ich, nee. Ich wusste immer, ich ziehe das durch. In dem Jahr dazwischen, also zwischen 14 und 16 im Grunde, im 2015, also wir haben die ganze Zeit überlegt, wie können wir eine Cash-Cow, was können wir schaffen, um ein monetäres Geschäft zu implementieren in ein Beratungsumfeld, weil Markenkooperation ist ein Beratungsgeschäft, ist ein Dienstleistungsgeschäft. Das weiß jeder, dass man das nicht planen kann. Das kommt und geht. Du kriegst auch mal, hast mal einen Auftrag für ein Jahr oder für ein halbes und dann kommt ein Returner, aber du hast trotzdem immer, es ist trotzdem ein volatiles Geschäft. Und wie gesagt, ich musste Schulden abzahlen, hohe Schulden, und hatte entsprechend immer einen hohen Cashbedarf, wenn man so will. Genau, und dann haben wir im Grunde mein zweites Standbein neben dem Beratungsgeschäft und dem Tagesgeschäft, Menschen miteinander zu verbinden oder Unternehmen vor allen Dingen, Speedkuppeln ins Leben gerufen, das Kooperations-Speeddating für Marketingentscheider. Das heißt, da habe ich im Grunde eine komplett neue Säule hochgezogen, die mir eine Sicherheit gegeben hat, zweimal im Jahr zwei Veranstaltungen mit 50 Unternehmen zu implementieren, um zu wissen, zu einem Zeitpunkt X, wenn sich das rumgesprochen hat, kriege ich auf jeden Fall die und die Einnahmen, und damit kann ich kalkulieren.
Also die Unternehmen, die daran teilnehmen, die zahlen dir was? Ja. Die bekommen dafür die komplette Vorbereitung?
Du musst ja so vorstellen, dass die Unternehmen, die melden sich an, und wir fangen 8 Wochen vor der Veranstaltung an, die Unternehmen inhaltlich vorzubereiten. Wer bin ich, was kann ich, was suche ich, was biete ich? Und die Unternehmen füllen vorher einen Fragebogen aus, sprechen mit uns, sagen uns, was sie suchen, wo sie hinwollen, welche Branchen für sie relevant sind, nach welchen KPIs sie sich bewegen, ne? Uplift, Neukundengewinnung oder Markenbekanntheit oder was eben das jeweilige individuelle Ziel ist. Und dann kriegen sie eine Liste 4 Wochen vorher mit den Teilnehmern, die tatsächlich kommen, und können sich ihre Wunschpartner raussuchen.
Ja.
Wiederum empfehlen wir ihnen aber auch ganz klar, wenn sie auch noch treffen sollten, weil wir ganz andere Einblicke haben. Also ich habe in meinem Kopf dann 50 Profile.
Ja,
ich weiß, was
verstehe.
50 Leute wollen, und ich kann ganz viele Dinge erzählen, die sie eben, an die sie gar nicht gedacht hätten, über die sie sich überhaupt nie Gedanken gemacht haben, und kann dann im Grunde diese unentdeckten Potenziale, die man nicht auf den ersten Blick sieht, wenn ich wieder zum Beispiel Wasser und Glas komme, dass die zusammenpassen, ist sichtbar, aber dann gibt es eben ganz viele Sachen, die du nicht gesehen hast. Und dann matchen die sich auf einmal in 8 Dates, a 25 Minuten, mit vielleicht 3 ihrer Wunschpartner, aber 5 von denen, die ich empfohlen habe.
Ja.
Und dann ergeben sich auf einmal, ein Beauty-Partner trifft auf einen Kreuzfahrtschiff-Anbieter, und dann machen die eine eigene Beauty-Linie,
ja.
Nur für die Kreuzfahrtschiffe. Dann gibt es einfach Dinge, die nicht ganz so, die nicht sofort, ja, im allerersten Gedanke zueinander gepasst haben.
Ja.
Genau, und dann treffen die sich an dem Tag. Also die Vorbereitung ist einmal das sehr, sehr umfangreiche, weil die haben 3 Telefonate mit uns und werden, ne, wen willst du, warum willst du den, was will der? Und dann am Ende in der 3. Runde besprechen wir nochmal, ob das zueinander passt und warum. Und dann ist der Tag selber für mich immer nur noch, im Grunde nur noch die, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist dann nur noch, der Tag selber ist einfach nur noch die Kür,
ja.
Weil die Vorbereitung schon so intensiv war, dass ich auf jeden Fall weiß, dass der Tag funktionieren, also dass das inhaltlich funktionieren wird. Und die Herausforderung ist dann, dass die auch am richtigen Tisch mit dem richtigen sitzen, weil 50 Leute, 8 Dates sind 450 Möglichkeiten, Schiffe versenken nennt man das auch.
Ja.
Also dass die sich wirklich mit den Wunschpartnern dann treffen, und dann in 10.30 Uhr mit, OMR sitzen und 10.45 Uhr mit Mercedes.
Ja.
Das ist dann die Herausforderung.
Die Logistik dann am Tag selbst.
Genau.
Aber es klingt unheimlich aufwendig, wenn ich jetzt auch bedenke, dass du da alleine mit deiner Mitarbeiterin, oder war dir zu dem Zeitpunkt dann wieder mehr? Hast du da
Geld hatte ich ja nicht für frei. Ich hatte noch 2 Praktikanten, die wirklich Bock hatten, ein riesen Netzwerk, weil zu der Zeit hatte ich mir schon innerhalb der ersten 4 Jahre ein großes Netzwerk angeeignet.
Ja.
Also viel telefoniert, viel gesprochen, viel darüber erzählt. Wenig Werbung, aber immer über Empfehlungen und immer über mich als Person bin ich so ein bisschen Multiplikator gewesen.
Ja.
Und die Praktikanten, deswegen auch die, waren der Wahnsinn. Die eine Praktikantin hat meine Website für Speedkuppeln aufgebaut, ganz alleine, mit dem IT-Menschen,
ja.
So kann ich es formulieren. Und die andere hat sich darum gekümmert, dass das Rundum-Sorglos-Paket an der Veranstaltung selber stattgefunden hat. Und wir haben dann mit einem ganz engen Freund von mir, der mich in vielen Lebenslagen schon unterstützt hat, das komplette Design für Speedkuppeln ins Leben gerufen, und der hat im Grunde alles dafür getan, dass das dann auch die Wertigkeit hat. Ne? Bis heute gibt es eigene Ordner, die haben Pastillen, ne, für den trockenen Hals, die haben einen Stift da drin, die haben einen Block da drin. Du kommst da an, du kriegst einen Ordner, du kriegst eine Tasche und du kriegst einen Terminplan mit den Profilen deiner Wunschpartner, weil jeder hat so ein Tinder-Profil, Parship-Profil da drin liegen, mit den wichtigsten W-Fragen. Und du hast eigentlich alles. Du musst eigentlich nur dich mitbringen, ja. Und der Rest läuft von alleine. Und
super professionell.
Und du gehst da raus und denkst dir, ach so, am Anfang habe ich gedacht, das kostet viel Geld, und am Ende denke ich mir, ist ein Witz, weil ich habe die Agentur nicht, ich habe die Ideenfindung nicht, ich habe die Konzeption nicht, ich habe das alles nicht, das habe ich alles hier schon in meinem kleinen Ordnerchen, ja, drin. Und das war was, das hat uns echt Aufschub gegeben, Claire und mir. Also das war was, das hat uns sau viel Arbeit gekostet. Das war monatelange Vorbereitung neben dem Tagesgeschäft. Und es hat uns auch echt viel Kraft gekostet. Aber wir wussten, das hilft uns auf jeden Fall, um zurück auf Null zu kommen. Um nicht mehr unten zu sein, ja, sondern zu sagen, wir spielen jetzt hier wieder mit. Ne? Wir können jetzt auch wieder neue Leute dazu nehmen. Wir können jetzt auch wieder, ne, langsam. Mhm.
Aber neben dem Tagesgeschäft, also du hast gesagt, zweimal im Jahr.
Und die Vorbereitung sind mindestens 2 Monate, wenn nicht 3.
Genau.
Also du musst ja telefonieren, du musst die Leute ja anrufen, weil wie gesagt, so eine Teilnahmegebühr zahlt nicht jeder mal so. Auch wenn das im Umkehrschluss, wenn man dabei gewesen ist, sich nicht nur rechnet, sondern sich mehr als rechnet. Also die Unternehmen kommen sehr gerne. Heute ist das etabliert, 650 Unternehmen waren bisher da. Das ist wirklich gelernt. Die freuen sich zweimal im Jahr auf das Ereignis. Und wenn dann sowas wie hier Covid kommt, dann sind die enttäuscht, dass jetzt die Veranstaltung geschoben oder abgesagt wurde. Aber du bist halt einfach schon mal gefühlt 4 bis 6 Monate geblockt.
Ja.
Und wir sagen immer, vor dem Speedkuppeln ist nach dem Speedkuppeln. Ja. Weil du lässt die Leute dann ja auch nicht nur, weil sie bei der Veranstaltung waren, hinten runterfallen, sondern du fragst schon nochmal nach. Brauchst du noch einen Kontakt? Fehlt dir noch einer? Hast du einen nicht getroffen? Hast du die Pausen nicht nutzen können, um neben den 8 Terminen, die du hattest, noch die anderen 42 kennenzulernen? Weil dieser ganze Tag ist halt nur ein, wir reden darüber, was uns Spaß macht. Jeder, der da kommt, hat Bock auf Kooperation. Und jeder, der da kommt, möchte nicht über das Wetter oder über wie geht's dir denn reden, sondern der möchte erleben und Insights mitkriegen. Mensch, was macht die Branche? Was macht die? Wie macht ihr das? Wie hat das geklappt? Die erzählen sich da wirklich alles. Und die gehen, gerade weil sie diese Zwischengespräche noch führen, so beflügelt raus, dass wir halt wochenlang von diesem tollen Feedback leben, was uns halt auch ganz glücklich macht.
Und warum, oder hätte es Sinn gemacht, sich nur auf das Speedkuppeln zu konzentrieren und Markenkuppeln so ein bisschen sozusagen als Dach zu lassen, aber eigentlich zu sagen, wir machen 4-mal im Jahr Speedkuppeln und das ist unser Hauptgeschäft?
Könnte man, ja, würde auch funktionieren wahrscheinlich, aber finde das auch inhaltlich ja mega, weil ich die ja immer so intensiv vorbereite, aber ich liebe auch das Tagesgeschäft, in dem ich mit einem Kunden ein Thema anfange, ja, und das bis zum Ende durchsteuere. Und nur Event, und hör das nicht miss, aber nur Event ist auch nicht meins. Also inhaltlich ist es ja tatsächlich auch nah nur zusammengefasst, ähnlich wie unser Tagesgeschäft. Aber die Ruhephasen dazwischen brauche ich auch.
Okay.
Also wir brauchen auch die Zeit, um uns wieder aufzuladen, ja, und einfach ganz normale Arbeitszeiten zu haben. Genau. Und das.
Es klingt im Großen und Ganzen so, als ob du gut Verantwortung abgeben könntest. Oder, sag ich mal, Vertrauen deinen Mitarbeitern schenkst, wenn du sagst, die Praktikantin hat mal eben die Website alleine hochgezogen und das Ergebnis war super. Ist das etwas, was dich im Leben auszeichnet, so Verantwortung anderen Leuten zu schenken?
Ich glaube, das habe ich gelernt. Ich glaube, bis zum gewissen Zeitpunkt in meinem Leben habe ich die Verantwortung immer selber getragen und habe für alles die Verantwortung, immer den Hut aufgehabt und so die Mutti für alles und habe immer, Struktur war schon immer was mir gut gefallen hat und ich dann übertragen habe oder gerne gesagt habe, so läuft oder so können wir es doch machen. Aber im Laufe der Selbstständigkeit habe ich gelernt und auch schnell gelernt, dass es viele andere Meinungen gibt, die total wertvoll sind und die uns ganz, ganz viel bringen. Und das ging, glaube ich, in einem ganz kurzen Prozess, dass ich das wahrgenommen habe und angenommen habe und auch hingehört habe. Und das ist, glaube ich, bis heute so geblieben. Hoffe ich.
Was ist, wenn deine Verantwortung oder dein Vertrauen mal missbraucht wurde? So wie zum Beispiel die Rechnung nicht bezahlt oder so wie Ideen vorgetragen und dann doch eine Absage bekommen, aber Ideen vielleicht anderweitig halt am Rücken alleine hochgezogen. Hast du solche Erfahrungen ansonsten gemacht? Oder?
Ja, habe ich viel gemacht. Mit meinen Mitarbeiterinnen überhaupt nicht.
Ja.
Und meinen Kollegen. Und auch ehrlicherweise im engsten Umfeld nicht. Was echt schön ist.
Ja.
Und bei anderen Dingen, also irgendwann, wenn man das Glück hat, irgendwann im Leben entwickelt man sich so, dass man weiß, dass man sich davon abgrenzen darf. Also das hat mich am Anfang, kann sich glaube ich jeder vorstellen, also mein Laden wurde mal ganz kurz gegen die Wand gefahren, weil ein Großkonzern entschieden hat, das zahle ich jetzt nicht und ich lasse ich jetzt verbluten und ihr könnt jetzt so viel juristische Macht auftreiben, wie ihr wollt, trotzdem haben wir hier 30 Leute bei Lidl sitzen. Also chancenlos. Ne?
Ja.
Da fängst du an zu schwimmen und ich habe gedacht, ich überquere mal kurz den Kanal, habe es aber nicht geschafft und habe gedacht, bevor ich jetzt hier untergehe, schwimme ich lieber wieder zurück auf meine kleine Insel und mach weiter und habe das irgendwann losgelassen. Und das war auch, glaube ich, ist auch, glaube ich, auch mit dem Vertrauen, mit Konzepten oder mit Ideen. Heute schmunzel ich darüber. Mensch, die brauchten die mich kleine Maus. Heute würde ich mich nie mehr als kleine Maus bezeichnen, aber damals habe ich gesagt, Menschen brauchen die mich, um eine gute Idee zu bekommen. Und auf meinem Rücken müssen sie das auch noch groß zelebrieren. Machen sie halt ihre Millionen oder machen sie ihre Zehntausende, was auch immer. Ist ja egal, ist ja nur eine Zahl. Dann war es doch schön. Dann kann ich mich doch freuen, dass ich gute Ideen habe. Also heute kann ich das mit echt souverän belächeln und sagen, das ist doch super geil, dass ich eine gute Idee hatte und da jemand was von hatte. Kann ich mich ja für mich einfach freuen. Schön. Es ist heute überhaupt nicht mehr wichtig. Für mich zählt Geld nicht. Klingt so abgedroschen, meine ich aber so. Geld brauche ich nur, um meine laufenden Kosten zu bezahlen. Geld brauche ich aber nicht, um ein dickes Auto vor der Tür zu haben oder zu sagen, ich hab irgendwas. Das definiert mich null. Ja. Hat mich noch nie definiert und definiert mich noch viel weniger als früher. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht und das, was ich liebe. Und das mit voller Leidenschaft. Und genau das ist auch wahrscheinlich was die Jahre mit Claire und diese extrem trockene und wirklich arbeitsintensive Zeit auch ausgemacht hat, dass ich mich danach nicht definiert habe.
Und das ist auch die Antwort wahrscheinlich auf die Frage, was dich jeden Tag motiviert hat, dass du gesagt hast, ich glaube so sehr an das, was wir da machen, ob da Geld bei rauskommt oder nicht, klar, Schulden abbauen wäre schon schön, aber wir machen weiter, ich stoße das nicht ab.
Ja, genau. Ich habe einfach total dran geglaubt und ich wusste, ich bin irgendwann schuldenfrei und ich wusste, ich kann irgendwann meine persönlichen Wünsche, irgendwie Familie, Haus, Garten, raus, Natur realisieren, in welcher Form auch immer. Und wenn es kein Haus geworden wäre, dann wäre es eben eine Wohnung mit einem Gartenzugang geworden. Also irgendwie die Veränderung oder Wünsche, die man so sich so vorstellt, man das Hier und Jetzt ist eben das Allerwichtigste, aber trotzdem hat man ja Wünsche und versucht, die in irgendeiner Form zu erfüllen. Und das habe ich gemacht.
Kleiner Cliffhanger an dieser Stelle, denn bevor ich von Anna wissen will, wie sie all ihre Wünsche erfüllt hat, möchte ich euch nicht vorenthalten, wer der Supporter der heutigen Folge ist. Das ist nämlich LinkedIn. LinkedIn ist mit mehr als 706 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Und wie Selena Gabbard, Head of Marketing, mir in Folge 42 verriet, zählt LinkedIn allein in der Dachregion mehr als 15 Millionen Mitglieder. Warum ist das so interessant und so wichtig? Ganz klar, denn wenn du einen Job suchst, dann kannst du dein Profil bei LinkedIn so kennzeichnen, dass Headhunter und Personaler auf dich aufmerksam werden und bereits ein umfassendes Bild von dir bekommen. Außerdem kannst du natürlich dein Netzwerk weiter ausbauen und pflegen. Es ist ganz einfach im Handling. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass da wirklich jeder sehr schnell reinkommt. Und ganz neu hat LinkedIn jetzt eine Funktion entwickelt, die sie Story nennen. Dort kannst du kurze Videos, die maximal 20 Sekunden lang sind, selber filmen und hochladen und deiner Community für 24 Stunden bereitstellen. Ihr könnt also den anderen den berühmten Blick durchs Schlüsselloch gewähren, vielleicht ein paar Tipps und Tricks teilen und brandheiße News unters Volk bringen. Getreu dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich, findet ihr den passenden Link zu LinkedIn jetzt in den Shownotes, um kinderleicht mit eurem eigenen Profil zu starten. Vielen Dank an LinkedIn für ihren Support und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast Anne-Kathrin Berlinicke und der Frage, ob der Wunsch nach Haus und Garten nach all dem für sie doch noch in Erfüllung ging. Schöne Stichworte. Denn ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, da wurdest du gefragt, was sich mit der Selbstständigkeit für dich verändert hat und du hast geantwortet, alles. Lebenseinstellung, Lebensablauf, Alltag und so weiter und so fort. Jetzt frage ich mich, du hast ja wirklich sehr viel gearbeitet, tust es möglicherweise heute noch, das wirst du uns jetzt gleich erzählen, aber wie passt da jetzt dieses Thema Familie mit rein? Wenn man wirklich von morgens bis abends eigentlich schon für sein Baby brennt, eine Beziehung hat, die das ja auch schon auffangen muss, du hast es eben kurz angedeutet, wann kommt da vielleicht Familiengründungswunsch, Kinderwunsch und so weiter hinzu und was für Gedanken hast du dir gemacht, wie das da reinpasst?
Da ja in der Zwischenzeit noch ganz andere Dinge geschehen sind, habe ich mir zu diesem Zeitpunkt, also für uns war klar, also für meinen Partner und mich war zu dem Zeitpunkt eigentlich klar, als ich so Schulden hatte, erst muss ich schuldenfrei sein und dann gehen wir in den nächsten Schritt, weil vorher, ich war so unter Strom und ich war körperlich schon ziemlich kaputt, wusste ich, das ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, um da einen kleinen Vogel rein zu gebären und war mir sicher, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist, ohne dass ich mir sonst jemals über einen Zeitpunkt Gedanken gemacht hätte, weil ich immer wusste, Selbstständigkeit und Kind, das funktioniert am Ende auch, aber nicht, wenn man irgendwie 70, 80 Stunden die Woche arbeitet, wenn man Nachtschichten macht und so weiter. Ja. Genau, also es gab einen Zeitpunkt irgendwann, da war ich schuldenfrei, Anfang 2017 und da war aber die Beziehung mittlerweile schon so runtergerockt, weil die Rahmenbedingungen eben beruflich als auch privat. Ne? Also man hat halt keine Zeit, um miteinander zu sprechen, Dinge zu lösen. Eine Beziehung ist Arbeit, das brauche ich nicht zu sagen. Und wenn man die Zeit nicht für die Arbeit hat, das heißt von beiden Seiten aus, die nicht investiert oder der eine schon so runtergerockt ist, dass der andere auch schon gar nicht mehr so landen kann, dann sind die Bedürfnisse der jeweiligen beiden eben auch gar nicht mehr auffüllbar. Und wenn ich war zu diesem Zeitpunkt eben schon echt runtergerockt. Ich war zwar schuldenfrei und nicht zwar, sondern ich war schuldenfrei und stolz wie Oscar für mich. Ich habe das überhaupt nicht kommuniziert. Meine Familie, meine Freunde, die mich so getragen haben, die das so mitgemacht haben, denen habe ich das natürlich gesagt. Ich habe private Gelder zurückgezahlt und war der überglücklichste Mensch, aber ich war leer. Und diese Leerheit hat sich nicht verändert. Und deswegen haben Jürgen, mein Partner und ich uns dann auch... Sorry, mein Lieber. Haben uns dann irgendwann ungewollt getrennt, sagen wir mal so. Wir haben uns getrennt, wir wollten uns nicht trennen. Ich bin mit einer Freundin reisen gegangen in so einer Yoga-Wellness-Veranstaltung, aber das war kein Wellness, sondern ich war gerade gefühlt frisch getrennt oder wir waren da gerade auf dem Weg, uns zu trennen und entspannen und Yoga machen konnte ich eh nicht. Und mein Körper hat komplett eskaliert. Das heißt, ich dachte, das liegt daran, weil ich auf einmal spontan angefangen habe zu rauchen. Das habe ich nie vorher. Und wenig zu essen, was man ja so geistige... Man ist ja nicht ganz bei sich, wenn man so unglücklich dann ist. Das war es dann aber am Ende nicht. Sondern am Ende war es so, dass ich 2 Wochen, nachdem wir uns getrennt hatten, in der Situation war, dass ich selber gemerkt habe, dass ich einen Schlaganfall hatte und das Glück hatte, dass zur richtigen Zeit am richtigen Ort Leute reagiert haben. Ich bin noch Auto gefahren. Ich habe gedacht, ich habe eine Freundin noch informiert und gesagt, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Bin mit einer linksseitigen anfänglichen Lähmung noch Auto gefahren, was super unverantwortlich war und hatte dann einen Zahnarzttermin. Und die Zahnarzthelferin, die hat gesagt, ich konnte auch gar nicht mehr sprechen, als ich da rein bin.
Oh Gott.
Die hat gesagt, Frau Belinicke, Sie haben einen Schlaganfall. Und ich habe nur noch geweint und nicht mehr sprechen können und habe mein Handy ihr gezeigt mit der anderen Hand. Da sah man eben, was ich meiner Freundin geschrieben habe. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall.
Oh Gott, Anna. Krieg eine Gänsehaut.
Genau.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Warte, vor 3 Jahren. 34.
Das heißt, viel zu jung,
klar,
um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Trotzdem hast du sofort daran gedacht?
Ja. Ich hatte ein halbes Jahr vorher zu einer anderen Freundin gesagt, oder beziehungsweise ein Jahr vorher im Sommer 2016, als so die letzten Züge waren, dass das letzte Geld noch abgezahlt werden musste, habe ich zu einer Freundin gesagt, ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Und,
aber so im, also schon mit Fundament dahinter in den Gedanken oder ja, so, so aus, wie so man das so sagt?
So ein lapidaren Spaß, der aber jemand weiß, dass ich sonst sowas nicht sagen würde.
Ja.
Also ich war mir bewusst, dass mein Körper wirklich runtergerockt war. Und ich hatte auch schon mit Coachings angefangen. Ich hatte schon viel dafür getan, dagegen zu steuern.
Aber was waren denn so rückblickend diese Vorwarnungen? Kannst du das irgendwo anfassen?
Ja, Kribbeln in den Händen. Also dieses ausgelaugte Burnout-Thema. Das sind so gängige Floskeln, ne? Dass man sich so leer fühlt und kaputt und dass man nicht mehr runterfahren kann und nicht zur Ruhe kommt.
Ja.
Das waren so die ersten Vorboten. Aber die echten Vorboten kamen dann auf dieser Reise, in dem halt das Bein gelähmt war oder die Arme taub oder im Kopf es leer war. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber so ein Kopf, der ist leer. Oder man nicht mehr so richtig, wie man sonst so agil war.
Ja.
Genau. Und nachdem ich dann den Schlaganfall hatte und jemand, das Team da sehr schnell reagiert hatte, das Zahnarztteam, und hatte ich ja das Glück, im Grunde das Glück im Unglück, dass auch echt viel wie gerettet wurde. Weil halt jemand schnell reagiert hat und ich schnell an den Tropf kam, auf das Stroke Unit, um entsprechend nicht so viel oben im Kopf abstirbt, ne? Mhm. Weil die Durchblutung nicht mehr da ist.
Also richtig reagieren heißt in dem Fall Arzt rufen und
es gibt so, du kannst mit den Händen, du kannst so Übungen machen, können die Augen folgen, wie wenn du besoffen bist, du gehst auf einer Linie, kannst du auf einer Linie gehen, kannst du deine Beine hoch und runter machen. Also es gibt einfach so ganz einfache Tricks, die ich auch recht jedem rate, dass man die kennt, weil wenn man Schlaganfallpatienten helfen will, dann brauchst du eigentlich nur diese 3 Übungen machen mit Hände zur Nase führen von 2 Seiten oder auf einer Linie gehen oder ihnen gewisse Mund, Mundbewegungen nachmachen lassen. Mhm. Das kann man sich super schnell angucken. Das sind 2 Minuten und das hilft demjenigen sein ganzes Leben.
Ja.
Weil wir kennen ganz andere, also ich sitze hier und erzähle mit dir und kann über Gott und die Welt reden und kann alles.
Absolut, ja.
Heute wieder und bin ich nur deswegen der dankbarste Mensch, weil jemand sich auskannte und reagiert hat und auf mich, auch mir geglaubt hat. Man hätte auch sagen können, die spinnt. Ne?
Ja,
die spinnt.
Also die haben einen Krankenwagen gerufen oder haben dich ins Krankenhaus gebracht? Oder?
Genau, die haben mich ins Krankenhaus gebracht, die haben mich UKE auf die Intensivstation, die Stroke Unit UKE gebracht. Die Freundin, der ich geschrieben hatte, die kam dann dazu. Ich wurde im Krankenwagen, wo ich noch nicht so gut reden konnte, weil also es kam zum Glück wieder. Es ging ganz schnell, dass ich erstmal konnte ich gar nicht sprechen und dann kam es zurück wegen dem Blutverdünner, den ich bekommen habe. Und dann haben die mich ja natürlich noch gefragt, was auch echt schwer war, wer jetzt kommen soll. Mhm. Ja, in meinem Kopf war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt mein Ex-Partner. Mhm. Und ich habe aber was anderes gesagt. Ich habe gesagt, Ruth, also meine Freundin, der ich mit dem Handy eben geschrieben hatte. Und da hatten sie auch die Nummer. Das konnte ich alles nicht verbalisieren, aber ich hatte versucht, im Grunde mit meinem Wort zu sagen, die. Genau, und dann bin ich durch alle möglichen Untersuchungen gegangen. Das ist paralysierend an mir vorbeigelaufen. Und irgendwann, nachdem so ein Tag gefühlt rum war, lag ich irgendwann da auf dieser Intensivstation und meine Freundin saß am Bett. Heulend und sagte, ob es mein Ernst wäre, dass sie mich hier trifft.
Sauer.
Wirklich. Ob es denn, sie hätte es nicht geglaubt, aber ob es denn mein Ernst wäre. Ja, wusste ich nicht so wirklich, was ich sagen sollte. Ich war wirklich gefasst und geschockt zugleich. Habe gebeten, dass bitte nicht meine Eltern erstmal angerufen werden sollen, sondern erstmal nur mein Bruder.
Ja.
Der ist stabiler, habe ich gesagt.
Ja.
Der soll kommen, bitte. Der soll bitte kommen. So, ne? Da ist man schon echt weich und der kam. Ja, genau. Und die nächsten Tage, die sind so an mir vorbeigeschwappt und ich wollte das nicht wahrhaben, weil die mir auch immer wieder da gesagt haben, dass sie sind hier vom Alter echt falsch.
Ja.
Ne? Also da sind 82-Jährige, 87-Jährige, 70-Jährige. Genau. Genau, dann wurden alle möglichen Tests gemacht. Dann wurde entsprechend festgestellt, wo so meine Defizite sind. Da wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass ich konnte irgendwann ja wieder sprechen, aber ich wusste nicht, wie viel mir an Wortschatz fehlt. Ich wusste auch nicht, wie viel meiner Vergangenheit mir fehlt.
Hm.
Ich wusste auch nicht, welcher Teil meines Gehirns das so, ne, nicht mehr durchblutet wurde. Das war zum Glück am Ende, kann ich heute sagen, nur ein kleiner, weil das andere ist wieder lernbar.
Liegt man da im Krankenhaus und denkt sich, okay, ich gehe jetzt mal die Jahre durch.
Nö, denkt man gar nicht. Du denkst gar nichts. Du denkst einfach nur, ey, geil, dass ich hier noch liege.
Ah, okay.
Und super, dass ich sprechen kann, dass das wieder geht. Ne? Ich konnte ja zumindest meinem Bruder sagen, wie ich mich fühle. Und ich konnte ja auch gehen. Ich konnte zwar gehen wie eine Dreijährige, aber ich konnte gehen. Ich musste das lernen, dass das wieder, oder vielleicht eher wie ein Einjähriger, fließend wird und so, das dann über die Monate gelaufen. Aber erstmal von der Grundmotorik war noch alles da. Ne? Augenscheinlich war ich sozusagen nur leicht lediert. Was dann noch alles sozusagen für mich kam oder für mich neu war, kam dann erst im Nachhinein. Also ein für mich echt großer Indikator und der für mich auch eine riesen Herausforderung die folgenden 18 Monate war, dass ich mich an mein Netzwerk nicht erinnern konnte. Also ich hatte vorher gefühlt einen Elefantenkopf und konnte mir jede Kooperation mit jedem Partner, mit jedem Namen, mit jedem Vornamen, ich konnte das den Zeitpunkt sagen. Das war so eine absolute Stärke von mir. Die habe ich nicht mehr. Es hat mich echt viel Zeit gekostet, das zu akzeptieren. Aber heute lache ich darüber.
Da hat der Körper genau da angesetzt.
Der hat mir einfach ganz klar gesagt, Entschuldige bitte, ne? Also du kannst nicht dein ganzes Leben darauf, also deine ganzen Jahre jetzt darauf hinarbeiten, dass du mit diesem Mann die Zukunft endlich haben wirst, die du wolltest, was ihr euch so sehr gewünscht habt, um dann einen Cut zu ziehen. Das bricht mir das Herz, sagt der Körper.
Ja.
Das halte ich nicht aus. Dann kriegst du jetzt eine Zwangspause und revitalisierst dich jetzt erstmal. Und vielleicht kapierst du dann, wie du besser mit dir umgehen kannst. Das machst du nicht nochmal so. Ich glaube, das hat er ganz klar gesagt.
Und, hast du es kapiert?
Ich habe sowas von kapiert. Und ich habe ja gesagt, ich habe vorher schon angefangen mit Coachings. Aber ich habe auf jeden Fall nochmal viel mehr gelernt. Auch davor, aber noch mehr gelernt. Ey, hier und jetzt, Was bin ich denn für ein happy Vogel, dass ich hier durch dieses Leben piepen kann? Was habe ich denn? Ich habe alles. Ich habe einfach alles. Ich habe Freunde und Familie. Ich habe einen Alltag. Ich habe alles. Und alles andere sind gesellschaftliche Zwänge und alles andere sind irgendwelche Normen. Kann jeder machen, wie er will, mache ich anders. Also glaube ich, es gibt auch viele Dinge, an denen ich mich angepasst habe wieder, aber ich würde heute sagen, ich lebe auf jeden Fall sau viel glücklicher. Ja. Und ich bin wirklich dankbar. Ich bin wirklich dankbar. Also jammern war vorher nicht mein Typus, aber also da weiß ich nicht, was passieren muss, dass du mich, also es darf meiner Familie nichts passieren, meinem besten Freund. Mhm. Das darf nicht. Da werde ich umgeflaggt, aber ansonsten flaggt mich nichts um.
Nimm uns mal mit auf diese 18-monatige Reise. Du wirst aus dem Krankenhaus entlassen. Hast du Schmerzen gehabt? Hast du?
Erstmal bist du paralysiert. Es geht alles weiter, denkst du. Ich bin in damals noch unsere Wohnung. Eine Freundin kam, mit der ich eigentlich Hochzeitskleid aussuchen sollte, weil die heiraten wollte. Ja. Das Hochzeitskleid-Aussuch-Wochenende wurde ein. Sie packt alle meine Sachen und alle meine Freunde kommen und packen meine Sachen mit. Ich war 5 Tage aus dem Krankenhaus.
Also die Trennung war eher noch.
Es war noch on the go. Wir waren ja noch gar nicht durch. Ja, genau. Wir waren on the go.
Ja. Ich habe 1000 Fragen. Hat das dazu geführt, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, ob das vielleicht das Richtige ist? Hat er es erfahren? Wie hat er reagiert? Das ist ja ein. Also völlige Überforderung.
Ja, voll. War, glaube ich, auch der für ihn schlimmste Moment bis dahin in seinem Leben. Weil als erstes wurde ihm gesagt, er soll nicht kommen. Weil das habe ich entschieden gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, er kann kurz kommen, mich zu sehen, aber dann soll er bitte weg. Mhm. Weil das Einzige, was ich unterbewusst wusste, ist, wenn wir jetzt wieder von vorne starten, wenn wir jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben, dann erhole ich mich nicht und fokussiere mich auf unsere Beziehung, aber nicht auf mich. Und habe entschieden, das geht nicht. Und ich hätte gewusst, dass mein heute wieder Mann, ein Partner, alles für mich getan hat, dass es mir gut geht. Ja. Das stand nie zur Debatte. Also wir waren immer füreinander da. Wie gesagt, er hat mich auch durch die schlechtesten Zeiten begleitet. Also das stand außer Frage. Aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht bei unserer gemeinsamen Entscheidung bleibe, dann setze ich den Fokus falsch und nicht auf mich. Genau, also war er an dem Wochenende, als ich aus dem Krankenhaus kam, weil ich bin nicht direkt zur Kur, sondern ich wollte zurück in mein Umfeld. Mhm. Ich habe gesagt, für mich ist die beste Heilung auf jeden Fall zurück ins echte Leben. Echte Leben heißt nicht arbeiten oder irgendwas, das wäre undenkbar gewesen, aber echte Leben heißt zumindest nicht in einer Klinik abgesondert, wo man alles dafür tut, dass es erstmal dunkler als heller wird, ehrlicherweise. Meine Wahrnehmung würde ich auch heute immer noch so genauso entscheiden. Das habe ich später nachgeholt, so eine Kur. Ich bin dann nach Hause, in unser Zuhause, und meine Freundin packte, wie gesagt, die Kisten und Koffer. Andere Freunde kochten Essen und innerhalb von 48 Stunden war unsere gemeinsame Wohnung ausgeräumt. Und ich war zwischendurch noch, was man ja auch so macht, wenn man gerade einen Schlaganfall gemacht hat, mit einer Freundin bei dem besagten Freund, der mich auch schon bei den Designs unterstützt hatte, der ganz spontan angeboten hatte, weißt du was, ich helfe dir. Das stand für den irgendwie gar nicht zur Debatte. Ich ziehe zu meiner Freundin, die weiß auch noch nichts von, aber ich sag dir das. Ich nehme erstmal eine Tasche mit. Ich krieg das hin. Du ziehst einfach in meine Klamotten komplett so ein. Das ist gar kein Thema. Und dann finden wir schon eine Lösung. Geh da erstmal hin, komm zur Ruhe. Alles überhaupt kein Thema. Ja.
Und das war, ich.
Ich hörte davon, dass du den kennst. Ich schätze, dein Mann ist in meiner Vita auf jeden Fall einer von wichtigen Freunden, der aufgrund seiner vielen Tätigkeiten wenig Zeit hat, aber wir sind herzensverbunden und er hat mir auf jeden Fall einen richtig...
Ich habe dich auch gesehen an dem Wochenende, ne?
Ja, genau.
Bei der Übergabe der Wohnung.
Ja, ich glaube, außer Wein konnte ich relativ wenig. Ja. Ich stand da ein bisschen lost. Aber es hat mir die Möglichkeit gegeben, neu zu starten.
Ja.
Und dieser Neustart war das Beste. Ich bin dann in die besagte Wohnung gezogen und lag eigentlich über Wochen da auf der Couch. Und irgendeine Freundin kam und hat versucht, mir so ein bisschen Freude ins Leben zu sprühen. Und ich habe mir selber jeden Tag neu vorgenommen, dass das nur eine Phase ist. Dass es jetzt dunkel ist, weil dann habe ich erst angefangen zu realisieren, wie es ist.
Ja.
Ich habe dann auch noch eine weitere Sache gemacht, die ich hätte nicht machen sollen. Im Nachhinein würde ich heute sagen, aber es hat mir gut getan. Ich bin noch auf eine Hochzeit gegangen von einem meiner besten Freunde. Nicht auf die Feier, aber kurz auf die standesamtliche Zeremonie, weil es eben einer meiner besten Freunde ist und habe mich in ein Umfeld gebracht, in das ich eigentlich zu dem Zeitpunkt 0% wollte. Weil mir war emotional wirklich nach einem anderen. Ich habe wirklich eine Maske aufgesetzt und bin losgegangen. Das ist dem Außenstehenden nicht aufgefallen, aber allein das Gehen dahin war für mich so eine riesen Herausforderung. Die Gespräche, die ich geführt habe, waren abstrus für mich. Aber das gehörte alles dazu. Und die kommenden Wochen oder die kommenden Monate waren im Fokus einfach so, dass ich alles dafür getan habe, dass ich das Licht sehe. Die ersten 3 Monate fand ich es echt richtig dunkel. Aber ich habe mir selber versucht, durch Kleinigkeiten wirklich echt immer die Sonne reinzuholen. Ich habe viele Podcasts gehört, ich habe viel gelesen, ich habe viel geschlafen. Sport ging nicht und Sport gehörte bis dahin in meinem Leben zu und gehört auch heute wieder einfach zu einem echten Pfeiler. Ich liebe es zu laufen, ich liebe es Dinge zu machen, die mir gut tun, Yoga und irgendwelche Kraftübungen zu machen. Musik hat mir geholfen, ich liebe Musik schon immer und also Podcast, Musik und Freunde, wohldosiert Freunde. Wirklich viele nicht, sondern ja, die Speerspitze der allerwichtigsten. Und immer mein Bruder, der eben auch aus einer anderen Stadt immer hochgefahren ist mit seiner Frau und dem es völlig egal war. Und wie gesagt, meine besten Freunde, die mit mir an meinem Geburtstag, der nämlich dann 7 Wochen später war, im Garten saßen und mit mir einfach das Leben gefeiert haben. Also insofern, ich saß auf einer Decke und die saßen um mich im Kreis und waren einfach da. Und dieses Dasein, kann ich heute nur sagen, das trägt einen so. Wenn man, egal welchen Moment, ne, welche Schicksalsschläge man hat, wenn man Freunde und Familie hat, es ist erstmal richtig dunkel, aber wenn man die hat, ey, man schafft es zusammen raus. Also, das ist einfach so. Es geht weiter. Es geht weiter. Und das muss man glauben. Und das ist das, ich glaube, das ist auch was, das kriegt man mit im Leben oder nicht. Wenn man immer das Glas halb voll hat, wird es immer halb voll bleiben. Meins war immer halb voll. Ich fand zu der Zeit war es schon echt knapp an, es ist leer. Ja. Es war doch halb voll. Und Humor trägt auch. Das heißt, wenn man dann weiterlacht und wenn man versucht, Situationen zu finden, in denen man gerade aus dem Heulen heraus ins Lachen übergeht, dann geht's eigentlich. Ich glaube, das war echt was, ich hatte alle Gezeiten, glaube ich, in der Zeit, in der ich da gewohnt habe. Und habe Übungen gemacht und habe halt einfach viel dafür getan, dass ich zurück back on track komme. Und ich muss dazu sagen, meine beiden Kolleginnen, Claire war zu der Zeit, hatte sie schon angefangen, einen Master zu machen und wollte so ein bisschen ihren eigenen Weg gehen, ne? Nicht mehr nur bei mir, sondern eben auch noch mehr. Und ich gesagt, mach.
Ja.
Und da war auch schon Margarete da, mit der ich immer noch arbeite. Die haben völlig selbstlos gesagt, wir wuppen hier den Laden, wir machen das.
Der lief weiter?
Ja, klar, der lief weiter.
Oh, krass.
Der hat nie gestoppt. Der lief immer weiter. Die haben es einfach übernommen. Die haben gesagt, so die wichtigsten Dinge, die retten wir jetzt. Und ich hatte kurz vor dem Schlaganfall einen Beratervertrag bei einem großen Medienhaus in München unterschrieben. Und der hat mir meinen persönlichen Cashflow geboten. Das heißt, ich habe laufend Geld gehabt und war im Grunde wie abgesichert, weil denen war egal, wann ich das erfülle. Die Geschäftsführung fand mich spitze und die haben gesagt, das sagen wir einfach. Und wann sie das liefern, ist uns egal, sie liefern das schon, wir kennen sie ja. Wir haben jahrelang schon vorher zusammengearbeitet und da hatte ich einen strategischen Auftrag, der mir im Grunde auch noch die finanzielle Freiheit gegeben hat. Weil ich war ja dann nicht mehr in Beziehung, also kein Backup und auch nicht, ne, diese ganzen Rahmenbedingungen waren halt komplett andere. Und die Markenkuppler wollte ich bestimmt kein zweites Mal in Schulden bringen.
Ja.
Die Verantwortlichkeiten ist ja immer egal, wer dafür verantwortlich ist, am Ende ist mein Baby, wenn es dem nicht gut geht, geht es mir nicht gut.
Ja.
Und die Mädels haben auch alles dafür getan, dass ich wollte unbedingt Speedkuppeln im September machen. Also im Juni war der Schlaganfall in der ersten Woche.
Anne.
Und ich habe es gemacht.
Krass.
Ich habe es gemacht. Ich war dann in 6 Wochen, ich habe ja so ein kleines Paradies oben auf so einer Insel, in so einem Dünendomizil, wie ich es nenne. Also mein Camper, der steht da, der steht direkt an der Düne am Wasser und da habe ich versucht, mich aufzuladen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die ganze Zeit geheult, in der Hängematte gelegen und irgendeine meiner Freundinnen, Familienmitglieder oder irgendwas war bei mir und hat versucht, da irgendwie gute Laune in mich reinzukriegen, war echt schwierig. Dann bin ich zurück nach Hamburg und hatte das Gefühl, okay, hier ist besser. Das hat jetzt gut getan, mal kurz alles wegzuhaben. Und dann habe ich im Ende August angefangen, so eine Quick-and-Dirty-Runde für Speedkuppeln vorzubereiten. Und die Mails hatten schon vorbereitet.
Quick-and-Dirty heißt einfach mit weniger
Aufwand. Ich habe einfach, ich habe
weniger Teilnehmern auch.
Nee, oder? Ich habe das haben wir alles dabei gelassen, aber ja. Ich habe vielleicht nicht ganz so viele Telefonate geführt, also ganz sicher sogar nicht. Und ich habe alles so ein bisschen schlanker gehalten. Es hat trotzdem gut funktioniert und ich habe es tatsächlich auch nicht kommuniziert. Also heute sollte der eine oder andere das Interview von uns beiden hören, wenn relativ viele Unternehmen, Bekannte und Verwandte sagen, das wussten wir gar nicht. Ja, nee, habe ich auch nie drüber geredet, weil es für mich nicht relevant ist. Oder war darüber nach außen zu sprechen, wenn jemand mich anspricht, erzähle ich das. Ansonsten muss ich nicht mit so einer Fahne durch die Gegend laufen. Mhm. Das ist für mich, das ist ja nicht, das gehört zu mir dazu, aber das bin ja nicht nur ich. Mhm. Ich bin ja ich. Ich bin ja nicht mein Schlaganfall. Ja. Oder ich bin gerade schwach. Ja. Das gehört auch zu mir dazu, dass ich schwach bin. Das ist auch wichtig, aber das ist ja nichts, womit man losgeht. Ne? Oder ich bin gerade getrennt. Wolltest du doch eigentlich schon immer mal wissen, oder?
Ja.
Nee. Also das erzählst du ja deinen Wichtigsten.
Richtig.
Genau. Also haben wir Speedkuppeln noch gemacht und dann habe ich tatsächlich die kommenden Monate dazu genutzt, nichts zu tun. Also ich habe das einfach noch durchgezogen, weil ich auch den Kunden, ich bin absolut verbindlich, ich wollte die Verbindlichkeit aufrechthalten. Und die kommenden Monate habe ich wirklich mit Logopädie, Physiotherapie, all den Dingen, die für jemanden von außen eben nicht sichtbar waren, das aufzuarbeiten. Also mein Englisch ist bis heute wirklich schwach. Also ich kann das wohl alles lesen und sprechen, aber mein Wortschatz ist nicht mehr da. Ich kann mich an hunderte an Dingen nicht mehr erinnern. Aber das sind so die letzten Nachwirkungen, die ich habe. Ich habe keine tauben Finger mehr. Ich kann laufen, springen, hüpfen. Ich konnte ein Kind kriegen. Habe ich in dem Sommer auch drum geweint. Dachte ich, passiert nicht.
Ja.
Ich habe um den Mann geweint, ich habe um die Beziehung geweint und ich habe darum geweint, dass ich mich habe so sehr geopfert für Geld. Aber ich würde es nicht wieder so machen, aber ich würde jetzt halt wieder um mein Baby so kämpfen, mein Baby in dem Fall die Markenkuppler, um es zurück back on track zu kriegen. Weil das war die richtige Entscheidung. Mhm. Sehe ich heute. Es war absolut die richtige Entscheidung. Ich liebe wirklich jeden Tag, was ich tue. Zu meinen Konditionen. Und das ist mega geil. Und diese Zeit des sich Revitalisierens war eben doch ganz wichtig. Oder sich irgendwann habe ich angefangen, mich abzulenken. Ne? Damit der Herzschmerz ehrlicherweise so ein bisschen zur Seite geht, mich abzulenken, soweit es möglich war. Ich bin nach 8 Monaten das erste Mal zu Weihnachten mit deinem Mann und anderen. Gibt es ja immer so eine Weihnachtsfeierei hier in Hamburg und dann haben wir auf einer Feier von deinem Mann einfach getanzt. Ich habe nicht getrunken, so Alkohol und so war eh nicht mein Thema, aber ich habe getanzt. Ich habe mal stundenlang getanzt und ich habe das Leben so gefühlt, also so intensiv gefühlt, dass ich da heute noch von zehre. Ich denke immer wieder an diesen Moment, weil das für mich so war wie so ein Befreiungsschlag. Ja. Und du hast mich gefragt, entschuldige, dass ich so ausgeholt habe.
Ja, nein, das ist ja wichtig.
Am Ende bin ich ja nun heute wieder mit dem gleichen Mann zusammen, mit dem ich damals zusammen war, von dem ich mich getrennt habe. Wir führen immer noch eine wirklich wilde Beziehung, aber wir können das heute besser am Zaun halten. Wir können uns heute besser helfen und wir wissen auch heute, dass wir uns Hilfe von außen holen können. Aber wir sind nicht voneinander losgekommen, weil es ist schon was Wahres dran, wie man sich so spiegelt, ne? Was man sich so in seinem Gegenüber holt, was man selber vielleicht an Schwächen hat, die man... an dem man arbeiten und lernen davon wachsen kann. Wir haben uns wieder gesehen und wieder getroffen und haben dann auch echt relativ schnelle Entscheidungen getroffen. Als allererstes haben wir uns ein Haus gekauft und kurz danach war ich schwanger. Dazwischen muss ich sagen, war ich noch kurz in der Kur.
Wow. Jetzt sind wir Nägel mit Köpfen.
Ja, genau. Das Haus wurde kernsaniert, und zwar von meinem Mann. Das macht er immer noch. Der hat Etage für Etage Stahlträger reingebaut, Badezimmer umgelegt und wir haben oben gewohnt, er hat unten umgebaut. Ich war zur Kur und nach der Kur wusste ich darf jetzt auch, nehme keine schweren Medikamente mehr oder keine Medikamente, die meiner Gesundheit nicht förderlich sind, beziehungsweise meiner Gesundheit schon, aber vielleicht keiner Familiengründung. Und nachdem ich das abgesetzt hatte und wusste, ich darf das offiziell, ging mir das dann auch alles sehr, sehr schnell und ich war schwanger und wir haben umgebaut oder vielmehr hat mein Partner umgebaut und ich habe wieder Vollzeit gearbeitet. Ja, und er war schwanger und wusste, okay, das wird auf jeden Fall super spannend, weil so ein Hausumbau mit einer vollzeitarbeitenden Frau, also Zeit, mich damit zu beschäftigen, dass wir ein Baby kriegen, hatte ich ehrlicherweise nicht. Ich habe mich aber immer dolle gefreut, er sich auch. Und irgendwann.
Der Rest passiert automatisch.
So, genau. Ich habe, glaube ich, 10 Tage, bevor das Baby kam, aufgehört zu arbeiten. Ich wollte schon viel früher aufhören, aber Projektplanung und Projekte kommen und gehen, wie sie wollen. Das heißt, du hast was geplant, was Ende Juli fertig sein soll, ist aber dann nicht fertig. Und dann musst du es halt noch bis Ende August fertig machen. Und dann ist halt der kleine Zwerg am Ende gefühlt schon da.
Okay, Moment, da muss ich einsteigen. Also man kann deutlich merken, dass sich einiges in deinem Kopf getan hat, auch so was die Lebensanschauung angeht, was so die Dankbarkeit vielleicht fürs Leben angeht. Voll. Aber trotzdem, jetzt sind wir wieder voll im Arbeitsleben, ne?
Also voll im Arbeitsleben, aber zu einem, ja, voll im Arbeitsleben, ja. Aber immer zu meinen Konditionen.
Okay, das heißt, also es ist schon nicht, noch anders als vorher.
Du wirst, ja klar, schon alleine, weil ich habe ja gar keinen Druck mehr. Ich habe ja gar keinen wirtschaftlichen Druck mehr. Ja. Ich habe immer gerne viel gearbeitet. Ich arbeite auch heute gerne viel, aber ich kann mir meinen Tag einteilen, wie ich will.
Ja.
Also sagen wir, bis vor dem...
Ja, genau, wir müssen das, glaube ich, unterteilen.
Ja, genau, bis vor meinem Sohn konnte ich, wenn ich Lust habe, und ich war schon immer früher aufstehen, aber ich konnte bis 9:30 ja erstmal joggen gehen, ja. Meine Morgenroutine machen, joggen gehen, frühstücken, was lesen. Ich lese unheimlich gerne, mich irgendwie mit den für mich wichtigen Einschlägen gegen Portalen auseinandersetzen, wo ich Inhalte bekomme, wo ich mich inspirieren lasse, was so in der Welt passiert an Kooperationen, ja. Aber auch eben so in der Welt, ne? Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und wenn ich Lust hatte, habe ich 14 Uhr aufgehört. Und wenn ich Lust hatte, habe ich 18 Uhr aufgehört. So, wie ich Lust hatte. Ich hatte 2017 ja auch schon eigentlich einen Plan, noch eine dritte Säule ins Leben zu rufen. Da erzähle ich nachher nochmal kurz von. Aber das habe ich zu dem Zeitpunkt, in dem Jahr, wo wir das Haus jetzt umgebaut hatten und ich ja auch noch schwanger war, das habe ich dann jetzt nicht noch mehr mit auf meine Agenda geschrieben. Das heißt, solche Entscheidungen habe ich schon nicht getroffen, dass ich mir den Teller zu voll mache. Sondern so, dass ich es gut abessen konnte. Aber auch jetzt nicht... ja, keine Quantensprünge gemacht habe. Habe ja. Ich halt dadurch auch ja. Nicht. Weil ich so gearbeitet habe, wie ich Spaß hatte. Ich habe voll gearbeitet, ja, aber zu meinen Konditionen. Und das heißt nicht bis 19, 20 Uhr, sondern das heißt bis 17 Uhr, wenn ich Lust hatte.
War das etwas, was dir leicht gefallen ist, von jetzt auf gleich aufgrund dieses einschneidenden Erlebnisses mit dem Schlaganfall? Oder war das auch etwas, weil ich kenne dieses Gefühl, man hat noch eine Idee und man möchte das alles noch umsetzen und am liebsten so, und man fühlt sich immer so getrieben.
Das habe ich schon angefangen vorher aufzuhören, als ich ja. Gemerkt habe, dass mein Körper schon so auf Reserve gelaufen ist und die Reserve leer war. Ja. Also schon ein halbes Jahr vor dem Schlaganfall habe ich schon priorisiert, was muss wirklich getan werden, was nicht. Aber ich konnte mich nicht mehr revitalisieren. Das heißt, ich konnte mich nicht mehr erholen. Die Erholung, dadurch, dass ich in der Beziehung, wir beide immer noch miteinander unglücklich waren und das wie so ein Abwärtstrend war. Und darüber hinaus eben dieser Druck, diese innere Unruhe aus mir, dieses, was ich die Jahre davor erlebt hatte, noch nicht raus war. Ich hätte einfach mal 4 Wochen frei gebraucht zu dem Zeitpunkt. Ja. Die habe ich mir aber nicht genommen. Ich habe stattdessen wenig gearbeitet oder weniger zumindest, aber es hat nicht gereicht. Mhm. Und dieses weniger Arbeiten habe ich einfach weitergeführt. Plus, ich weiß heute halt, ich kenne meine Grenzen so unfassbar gut. Ich kenne meinen Körper gut. Ich weiß genau, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Dass ich da ganz anders Einfluss drauf nehmen kann. Und ein manches Mal, und das muss man auch ehrlich sagen, bin ich auch heute mal an Grenzen dran. Da ärgere ich mich dann und spreche mit mir selber und sage, war unnötig, ne?
Ja.
Merkst du auch. Also,
das Zielgespräch.
Anekdote, der bei hochschwanger, ein paar Tage vor Geburt und leider ist hinter meinem Auto ein Hydrant hingestellt worden und dann bin ich gegen den Hydrant gefahren und der Keller des Nachbarn ist komplett ins Wasser vollgelaufen. Oh, und wir haben dann mal kurz Platten und alte Autos und Oldtimer und so da rausgezogen. Ne? Also ich hochschwanger und er und dieser ganze Keller stand voller Wasser und ich hatte ihm mal kurz seine letzten 50 Jahre zerstört.
Oh Gott.
Da war so ein Moment, da merkte ich, das hätte ich hochschwanger nicht machen sollen.
Ja.
Aber das ist das Leben. Es kommt ja, wie es kommt. Das ist ja einfach anders. Hydrant hätten sie vielleicht auch markieren können. Dass es auf einmal hinter meinem Auto steht von jetzt auf gleich, war vielleicht auch nicht so pfiffig. Genau. Wir haben auf jeden Fall dann ein Kind bekommen. Und ja, der beste Moment der Welt. Und das wird jede Mutter so unterschreiben. Also ich weiß nicht, das ganze Thema da im Krankenhaus, ob das der beste Moment der Welt ist. Aber danach.
Ja.
Danach. Und danach, was hat sich daran, da hat sich eigentlich alles geändert. Davor hatte sich schon alles geändert, weil man so viele Einflussfaktoren hatte in der Selbstständigkeit, auf die man, mit denen man nicht rechnet, weil, wie gesagt, gab es kein Buch, für was man hätte vorlesen können. Das passiert übrigens alles. Sonst ja. Kommt einfach Learning by Doing und es kommt irgendwas Neues und man muss super souverän bleiben, dass man halt nicht im Problem denkt, sondern in Lösung. Und das schafft man auch. Weil alles, was neu auf den Tisch kommt, kannst du entweder essen oder zur Seite schieben, kannst du dir überlegen. Du kannst dir selbst entscheiden, was du machst. Und beim Kind ist es nicht so. Das entscheidet schon für dich, was du jetzt tun musst. Ne? Die ersten, ich würde so sagen, 12 Wochen war ich wirklich, das war zum Glück zu einer Zeit, wo ich gerade Speedgruppen erledigt hatte und auch keine festen Termine entsprechend angenommen habe. Das heißt, ich habe schon alles so vorbereitet, dass ich jetzt keine laufenden Beraterverträge hatte in den ersten 4 Monaten. So dass ich auf jeden Fall wusste, ich kann, wenn ich will, was tun. Ne? Ich kann mein CRM machen, ich kann alte Projekte im Grunde, wenn ich will, aktualisieren, aber ich muss nicht.
Du bist nur dir selber was gegenüber verpflichtet oder wenn oder
mir
auch nicht,
und dem Kind
aber niemandem
und
sonst.
Im Haus, weil wir saßen ja immer noch an der Baustelle.
Ah ja, nicht zu vergessen.
Das war ja eigentlich so geplant, dass wir im Sommer fertig waren.
Die ruhige Oase.
Hat es sich dann doch nicht ergeben. Genau. Also waren wir eher so im Feinstaub, oben mit wirklich Bohrhammer unten und ich mit unserem kleinen Sohn und musste ich viel atmen lernen. Dass es doch ein bisschen anders gekommen ist, als ich mir das vorgestellt hatte oder wir uns das vor allen Dingen vorgestellt hatten. Genau, und heute ist man ja so ein bisschen wie verblendet, dann sagt man, es lief ja alles gut. Also damals, wenn ich da jetzt nochmal drüber nachdenke, das war schon ja alles echt anders, ne? Und ist auch echt anstrengend und wie gesagt, man kann sich das schön waschen und man kann sich das echt angucken, das ist halt super anstrengend und man muss das total lernen und man hat erstmal keine Routine und alles ist anders und es kommt immer wieder anders und es ist nicht planbar und irgendwann wird es routinierter und es wird einfacher und als es ein bisschen einfacher wurde, habe ich auch angefangen zu arbeiten.
Weißt du noch ungefähr, wann das war?
Ja, so nach 12, 13 Wochen.
Ja.
Genau, und das habe ich auch dabei belassen. Immer wenn er geschlafen hat, habe ich gearbeitet und das hat mir auch echt gut getan.
Ja.
Ich hätte sicherlich vielleicht auch gerne ein bisschen länger nicht gearbeitet, habe aber auch echt dieses Gefühl der Verbindlichkeit für mich, auch meinen Kunden gegenüber, und das ist auch mein Baby.
Mhm.
Das ist halt jetzt schon in der Schule, ne, mein Baby. Das ist halt jetzt schon in der 2.5. Klasse oder 3. Klasse, also es ist halt 8.5 und das braucht halt seine Aufmerksamkeit auch.
Ja.
Und das war völlig okay für mich.
Das heißt, du hast gearbeitet von zu Hause aus, immer wenn dein Sohn geschlafen hat. Mhm. Waren das verlässliche Schläfchen? Oder?
Nö. Am Anfang nö. Irgendwann ja. Aber auch dann überraschte dich halt immer wieder selber, weil du willst ja auch noch die Wäsche waschen, du willst dich auch selber duschen. Also die Dinge, die alle belächeln, die ja das nicht schon einmal durchgemacht haben. Wenn sie es dann durchgemacht haben, wissen sie, das Zeitfenster ist wirklich klein. Und dann will man ja eigentlich doch nochmal losgefahren sein oder irgendwen getroffen. Ach so, vergiss es. Lässt es halt dann doch wieder. Ich habe irgendwann mal ein Foto von dir gesehen, wo du mit Freundin irgendwie Kaffee trinken warst und mit Karre.
Ja.
Ne? Ihr habt ja kurz vor uns eure Tochter bekommen. Und dann habe ich gedacht, das hast du dir auch immer gewünscht. Okay, du wohnst jetzt so weit weg, weil wir haben ja das Haus hier im Grün. Bis du los bist, musst du eigentlich schon wieder stillen oder irgendwas anderes? Okay, bleibst du einfach hier. Ist ja auch nicht so schlimm.
Zeitsparender auf jeden Fall.
So, ich glaube, meine Stadtausflüge, ich habe 5 Stadtausflüge gemacht.
Mhm.
Im ersten halben Jahr. Also wirklich übersichtlich.
Jetzt lachst du darüber, aber gab es da in dem Moment Momente, wo dich das unzufrieden gemacht hat? Oder?
Nee, muss ich echt sagen, das hat mich nicht unzufrieden gemacht. Mich hat eher unzufrieden gemacht, dass ich ein bisschen meine Erwartungshaltung. Ich hatte halt keine Ahnung davon, es ist alles neu lernen und ich hatte keine Ahnung davon, wie viel Zeit tatsächlich, wie aufwendig oder in zeitintensiv es ist, wenn man ein Kind hat, weil ich vorher und auch heute sage ich, kriege echt viel Glaube, viel gewuppt zu kriegen oder viele Themen zur gleichen Zeit einfach auf die Kette zu kriegen, ohne dass es mich in Stress bringt, ne? Und stellte halt fest, dass es da jemanden gibt, der gibt das Zeit und das Tempo vor. Und ich wurde halt einfach ausgebremst. Und diese Ausbremsung, die musste ich lernen.
Ja.
Also, dass auch wenn wir da oben noch im Dach gewohnt haben, ne, Staub war ja eh überall, aber dass ich hier nicht durchgewischt hatte, nicht aufgeräumt hatte, die Küche habe liegen lassen, das hat mich echt ein paar Monate gedauert, bis ich das zulassen konnte. Also mein Wochenbett hätte ich schon noch ein bisschen ruhiger verbringen können, weil ich ständig irgendwo rumgewischt habe, was total gaga war. Wie gesagt, ich habe noch eine Baustelle gewohnt, das hätte man einfach sparen können.
Ja.
Also lache ich heute selber, muss ich schon zugeben. Aber ansonsten habe ich nichts vermisst und verpasst, weil ich immer wusste, und das ist wirklich ein bisschen, ne, jetzt Corona, damals Schlaganfall, ein bisschen eingesperrt sein, aufgrund welcher Rahmenbedingungen auch immer, kannte ich ja schon.
Ja.
Also hat mich das auch nicht mehr umgehauen. Zum Glück hat man ja Freunde, die man einladen kann. Und das haben wir gemacht.
So, der Kleine war auf der Welt. Du hast dir ein paar Wochen genommen. Du hast dich eingegroovt im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt euch kennengelernt. Auch sowas, was ich jetzt viel mehr weiß, was immer alle meinen mit diesem Kennenlernen. Mhm. Man muss sich wirklich kennenlernen.
Voll.
Sich selbst, den kleinen Menschen, den man auf die Welt gebracht hat und andersrum. Und dann hast du langsam wieder angefangen. wie sah diese langsame Steigerung aus und wie sieht es heute aus? Wie war die ganze Entwicklung von da an?
Genau, vorm Speedkuppeln ist ja nach dem Speedkuppeln, also habe ich jetzt allererstes wieder Speedkuppeln vorbereitet, ja, weil das immer was ist, was sicher war. Ne? Da muss ich halt immer, ich habe mein Grundrauschen drin, meine Mitarbeiter, meine Freien sind finanziert und ich weiß auch, dass ich einfach mit vielen Kunden im Kontakt bin, damit die wissen, es gibt uns noch.
Eine kurze Zwischenfrage, zu dem Zeitpunkt, das Team im Büro sozusagen, die das ganze Rad am Laufen gelassen oder gehalten haben, waren zwei Mädels.
Genau.
Und dann hast du eben zusätzlich zu den Peaks immer wieder freie dazugehört.
Genau. Und ich habe aber zwischendurch ja viel, viel mehr Mitarbeiter gehabt. Wir waren ja auch mal 6 und mal 8 und mal 10.
Ja.
Das hatte ich eben alles aufgrund des damaligen Clashes runtergedrosselt und habe auch danach gesagt, das möchte ich eigentlich nie wieder. Und wenn ich das möchte, nur mit einer Geschäftspartnerin, einem Geschäftspartner, sollte mir nochmal jemand begegnen, klingt despektierlich, meine ich überhaupt nicht so, der einfach so eine Dynamik und so einen Enthusiasmus und so eine Liebe und Leidenschaft in die Markenkuppler reinbringt, wie ich, der auch Bock hat, einfach alles zu investieren, bis aufs letzte Hemd. Genau, die zwei, beziehungsweise vor allen Dingen eine, hat da die Fahne hochgehalten und die haben alle aus dem Homeoffice gearbeitet. Das heißt, wir hatten zwar noch ein Büro, aber nur noch einen Raum, den anderen Teil hatten wir untervermietet, weil ich eben auch ne, aufgrund der Erfahrung immer alles aufs Niedrigste runterdrosseln. Wir hatten ja ein Haus und wir hatten andere Möglichkeiten.
Ja.
Irgendwann sind wir übrigens auch nach unten gezogen, man soll es ja nicht glauben, aber doch tatsächlich der Zeitpunkt kam. Also wir wohnen jetzt auch schon das ganze Jahr im schönen Teil des Hauses. Genau, es hat langsam angefangen, dass ich Speedcoupin vorbereitet habe, auch wieder Projekte angenommen habe, kleine Projekte, so dass ich sagen würde, ich habe wahrscheinlich so 20 Stunden die Woche gearbeitet, 25. Und das ist dann schon so, das ist auf jeden Fall schon mehr. Also das merkt man auf jeden Fall schon. Und das ist dann auch so, also unser Sohn first, ne? Also wir haben immer, ich habe von Anfang an alles, was passiert ist, immer, wir haben immer gesagt, Matti first. Und das ist bis heute so. Gestern Abend hatte ich eine Situation, rief noch ein großes Unternehmen an und wollte gerne noch was dringend besprechen. Und mein Sohn ist gerade krank und lief weinend hinter Mami, hinter Mama, 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 Mama. Und dann habe ich ihn auf den Arm genommen, bin ans Telefon gegangen, hat immer noch geschluchzt und geweint. Und ich habe gesagt, es gibt jetzt genau zwei Optionen. Eigentlich für mich nur eine, aber wir können zwei machen. Die eine ist, wir reden jetzt und die andere ist, ich lege auf und wir reden morgen. Und mein Sohn ist nämlich krank. Aber wenn es jetzt ganz dringend ist, dann sprechen wir kurz, aber sie müssen aushalten, dass mein Sohn gerade auf meinem Arm bleiben möchte und weinen möchte. Weil dem geht es nicht gut. Und so habe ich es gemacht. Und das ist auch was die letzten, also von Januar bis Sommer, dazwischen war ja noch Corona, ist immer noch, aber waren wir eh alle eingesperrt. Also ich hatte halt ganz viel meinen Sohn da und mein Sohn hat den Takt vorgegeben. Das heißt, der hat gesagt, jetzt schlafe ich, jetzt bin ich wach, jetzt möchte ich mit Mama spielen, jetzt möchte ich alleine spielen. Sagt man ja so, der spielt gerne alleine, also er spielt, glaube ich, wirklich gerne alleine, aber ich merke auch sofort, wenn er nicht gerne allein spielt.
Ja.
So, also ich konnte Instagram bin ich nicht so wirklich unterwegs, also von daher kann ich sagen, was andere sagen, aber ich kann sagen, unser Sohn zählt dazu, dass der gerne alleine in der Ecke oder irgendwo spielt, hat aber mitten im Wohnzimmer, da wo mein Schreibtisch war, seinen Platz, das heißt, er hat rund um die Uhr seine Mama bei sich. Aber ich habe auch sofort gemerkt, wenn er zu mir an den Tisch kam, jetzt will er Aufmerksamkeit.
Ja, Fokus.
Und dann Laptop zu, Handy weg, gespielt. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und mein Partner war ja dann auch da, der ist Lehrer. Also da auch schon mal ganz unterschiedliche Welten, Selbstständige und Lehrer. Ja. Aber der war entsprechend in der Corona-Zeit eben auch mit viel Videotelefonie, aber eben auch zu Hause. So, dass wir uns da auch echt gut abwechseln konnten.
Genau. Jetzt werden ja die Schläfchen so über den Tag verteilt immer weniger und weniger.
Ja. Hört ja davon einer, oder?
Ja, also, wir sind schon bei einem.
Ja, wir auch.
Nein, das ist auch gut.
Es sind heilige zwei Stunden, die ich auf jeden Fall einzusetzen weiß.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Bei uns sind es nicht immer zwei Stunden. Also ich kann, das ist mal so.
Nee, da kann ich eine Uhr nachstellen.
Gut, sehr gut.
Viertel vor 12 bis 2 feiere ich echt dolle, weil bevor ich jetzt seit diesem Monat wieder richtig arbeite, ich gehe jetzt wieder in mein eigenes Büro und ich treffe wieder meine Kollegen, ich treffe wieder Kunden mit Maske im Gesicht, aber ich treffe sie, ich habe Speedkuppeln in Berlin gemacht, ich bin wieder ein bisschen autark und finde es richtig, richtig geil. habe ich diese Zeitfenster eben, wie du gerade sagst, diese 2 Stunden, ne? Das sind die wichtigsten Telefonate.
Ja.
Das sind halt die wichtigsten Dinge, weil das ist das. Irgendeine Verbindlichkeit, du brauchst eine Verbindlichkeit und ich kann ganz sicher sagen, würde keiner meiner Kunden zu mir sagen, aber die sind wirklich froh, dass ich jetzt wieder im Büro bin. Hm. Ich glaube, die sind wirklich tolle froh. Also, die haben meinen Sohn schon sehr oft gehört, ne? Wenn das Auto runtergefallen ist auf den Holzboden, den Dielboden, ne? Irgendwie mit dem Auto gegen das Fenster geklopft. Also der ist ja, ja einfach da, ne? Und der wollte auch da sein, der durfte auch da sein und der war genau richtig da. Aber das war schon super anstrengend für die Mithörer, also, ganz sicher. Hatten ja zum Glück jetzt 4 Monate alle, von daher.
Ja, eben. Alle kennen es jetzt ein bisschen. Ne?
Ja, genau, aber das ist auch nochmal easier.
Ja. Und du steigst so richtig ein, weil nämlich Kita bei euch begonnen hat?
Genau. Ich habe mit meinem Partner eine Regelung gefunden, dass der jetzt die 4 Wochen Eingewöhnung macht. Das heißt, der ist jetzt mal 4 Wochen off und sammelt alle Hustenschnupfen dieser Welt ein und sorgt dafür, guckt, ob unser Sohn Bock hat auf Kita und wir haben das Gefühl, er hat Bock, hatten wir auch schon vorher das Gefühl, dass er Bock auf Kinder hatte und hoffen, dass wir jetzt tatsächlich die Eingewöhnung bis zum Ende durchziehen können, auch wenn dann nochmal Corona irgendwann uns ganz nach Hause zwingt, dass er zumindest schon mal weiß, wie das da funktioniert und der da gern reintappelt und ich vormittags arbeiten gehen kann. Für mich heißt zurückarbeiten gehen nicht 45 Stunden arbeiten. Ja. Für mich heißt zurückarbeiten gehen feste Zeiten von 8 bis 14 Uhr. Finde ich mega. Und ich kann in 6 Stunden super viel schaffen. Das geht dir bestimmt auch so. Man weiß genau, wie man effizient arbeitet. Das wird so routiniert wird man, weil man hat ja noch einen Haushalt. Man hat ja noch den ganzen Klimbim drumherum. Der wird ja nicht von allein. Und stelle ich mir mit dem 2., 3., 4. Kind, kommt bei mir jetzt nicht, aber stelle ich mir mit mehreren Kindern dann noch mal witziger vor.
Ja.
Aber ich glaube, machbar und ich sage so, also ich sage nicht, dass es einfach ist, ich sage einfach nur machbar und man macht Abstriche, überall ein bisschen, ne?
Und dann lässt du wirklich die Arbeit sein, wenn du nach Hause fährst? Meinst du,
ja,
du kannst das?
Ja, aber, ich sage ja, aber. Wie gesagt, so ein Telefonat wie gestern, ich hatte mit meinem Mann abgemacht, dass ich dann ab so und so viel Uhr da bin, 14 Uhr nicht, das brauche ich jetzt gerade nicht, jetzt ist er ja voll zu Hause, jetzt kann ich auch um 16 Uhr, aber ich habe gesagt, die 4 Wochen nutze ich richtig, ich mache alles und wollte um 16.30 Uhr da sein, das war ich auch und ich war gestern auch übrigens oben im Homeoffice, das heißt, ich habe oben ein Büro eingerichtet, ich bin so ein paar Tage die Woche in der Stadt, in der City und lebe mal wieder ein Leben und dann sitze ich oben, aber dann bin ich eben noch oben und bin losgelöst von denen und dann musste noch das Telefonat stattfinden und da habe ich mich, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, echt unnötig und ich habe danach nochmal bis später abends gesessen, was ich auch nicht so oft mache, aber ich saß dann echt nochmal gestern bis um 9 am Rechner, aber wenn ich mir vornehme, das ist Matti Time, dann ist Matti Time.
Ja.
Und fixe Termine, ehrlicherweise legt man sich ja. Ich sag ehrlicherweise, ob es am Ende so wird, werden wir sehen. Und Telefonate, was ist denn wichtig? Also frage ich mich dann halt selber, was passiert denn? Ruft da einer an und will mir 2 Milliarden schenken? Ich glaube nicht. Was hat da für einen wichtigen Deal, was passiert? Also wenn meine Mutter anrufen, was Wichtiges hat oder ne, einer meiner besten Freunde, da gehe ich halt ran. Und das ist ja das Wichtigste. So, und alles andere ist, also meiner Wahrnehmung nach, kann das am nächsten Tag stattfinden.
Jetzt nehmen wir mal an, Matti ist eingewöhnt. Dein Partner arbeitet ganz normal, geht zur Schule sozusagen. Und du arbeitest eigentlich auch ganz normal, jetzt ist der Kleine krank.
Ja.
Dann wärst wahrscheinlich du diejenige, die flexibler ist und deswegen dann zu Hause bleibt mit dem Kleinen. Was denkst du?
Ja, genau. Weil er seinen Job auch sehr liebt und lebt, würde ich ihn nicht, weil unser Sohn krank ist, 30 Kinder warten lassen.
Ja.
Das ist, finde ich, steht in keinem Verhältnis. Also gehe ich nach Hause, ja. Genau. Und mein Umfeld weiß, dass ich jetzt ein Kind bekommen habe und mein Umfeld weiß, dass da die Prio liegt. Das heißt aber nicht, dass die anderen hinten rüberfallen oder nicht wichtig sind. Dann finde ich einen Weg. Ich finde einen Weg. Ich habe aber keine Großeltern, die suche ich immer noch.
Ja,
also leihweise. Ich hab die, aber die wohnen dann
zu weit weg.
Ja, genau.
Ja, das ist ein riesen Punkt natürlich, ne?
Ein Megapunkt.
Das heißt, du bist in Zukunft, es sei denn, das Leben spielt dazwischen, aber bist du quasi Teilzeit selbstständig, Teilzeit Geschäftsführerin, Teilzeit Gründerin? Kann man das so nennen?
Kann man so nennen. Ich glaube, dadurch, dass mein Partner ja nachmittags da ist, dass ich schon nachmittags auf Nachmittage noch arbeiten werde. Aber halt in einer Form, dass ich weiß, dass unser Sohn der schläft ab 12 in der Kita bis 14 Uhr. Das heißt, der ist da vormittags so 3,5, 4 Stunden. Ja. Das finde ich ist für mich so ein Gefühl, ist eins, ne? Also gerade eins geworden. Ja. Das reicht. Und die 2 Stunden darf er da schlafen und dann hat er seine Eltern, die mit ihm auf den Spielplatz gehen oder irgendwo rumwuseln. Und wer von uns beiden das dann am Ende macht, ich hole ihn immer, weil ich das kann ich fix. Vielleicht gehe ich aber nochmal 2 Stunden hocharbeiten. Ich glaube, das wird so eine Entwicklung sein, die wir im Grunde von Woche zu Woche, von Termin zu Termin absprechen werden, weil ich weiß, dass ab 16 Uhr auf jeden Fall Julian zu Hause ist.
Jetzt hast du vorhin so in einem Nebensatz gesagt, dass du eigentlich 2017 schon eine Säule hochziehen wolltest und das doch so passenderweise jetzt zu Corona Times vielleicht möglicherweise eventuell angegangen bist.
Was ist genau, das? Bin ich. Ich habe mich mit einem freundschaftlichen Wettbewerber zusammengetan und der hatte schon mit wem anders gesprochen. Die hatten auch im letzten Jahr die Idee, sich mit so einem Thema wie ich zu beschäftigen. Ich hatte das vor wie gesagt, fast 3 Jahren schon mal für mich auf dem Zettel. Wir werden eine Gesellschaft gründen Ende des Jahres und wir werden eine Markenkooperationsplattform ins Leben rufen. Das heißt im Grunde ein LinkedIn-Xing für Kooperationen.
Ah.
Suche, biete. Das heißt,
in digitaler Form? Oder?
In digitaler Form. Mhm. Da wird es dann auch Speedcoupon digital geben. Aber das ist nur ein Thema, weil das Persönliche kann ich ganz klar sagen. Es wird immer noch mehr gelebt und geliebt und wird auch immer so sein. Du willst Menschen treffen, man will Menschen treffen, aber du willst kurze Wege. Und deswegen wirst du zukünftig, du bietest, keine Ahnung, auf dem Schiff noch 700 Kabinen an. Die kannst du reinstellen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der die genau haben will, die 700 Kabinen. Vielleicht machst du aber auch ein riesengroßes Gewinnspiel in der McDonald's-App und sagst, ich suche gerade noch mal kurz die PlayStation, weiß ich nicht was. Vielleicht suchst du auch einen strategischen Partner, der mit dir eine Roadshow durch Deutschland macht, weil du dein neues Hanuta rausbringen willst. Weiß der Kuckuck, ne? Also es ist im Grunde alles an Anfragen, an Ideen, die man hat, kann man da reinstellen und kann sich sein Äquivalent suchen, das ist das eine. Aber das andere ist eben auch, du suchst jemanden, du findest ihn sofort und derjenige antwortet dir auch sofort, weil er das gleiche Interesse hat wie du. Bei den anderen beiden genannten Plattformen, und es gibt ja auch noch andere, musst du ja immer hoffen, ob derjenige das auch will. Aber diejenigen, die bei uns drauf sind, die werden in jedem Fall genau sich nur damit beschäftigen. Das heißt Marketingdirektoren, Business Developer, Kooperationsmanager, also all diejenigen, die eben für das Thema Kooperation brennen und gleichzeitig eben auch einfach was anbieten können.
Wie wird diese Plattform heißen? Wisst ihr das schon?
Ja, ist noch ein Arbeitstitel. Nennt sich auf dem Arbeitstitel jetzt Coulange. Da sind die beiden Gesellschaften auf jeden Fall schon voll überzeugt von. Ich jetzt noch nicht ganz, aber das heißt ja auch nichts.
Und warum hast du dir die beiden Gesellschaften mit reingeholt? Also hättest du das auch alleine stemmen können, wollen oder eben nicht?
Ja, allein stemmen können ja, aber nicht mehr wollen. Aufgrund der Erfahrung. Mhm. Also einfach nicht mehr wollen. Deswegen, wir hatten es ja vor 3 Jahren schon im Grunde gescribbelt, uns schon überlegt, welchen IT-Dienstleister nehmen wir, wer entwickelt das für uns, das Produkt, was sind die wichtigsten Kriterien, woran muss man denken, wie ist die Monetarisierung und Co.
Ja.
Was ist der USP und so weiter. Ich wollte einfach nicht mehr nur allein die Verantwortung für Dinge übernehmen. Und das Thema Personal ist tatsächlich auch ein Thema, was echt Kapazitäten bedarf. Ja. Es hat auch mal eine liebe Unternehmerin in deinem Podcast gesagt, ich glaube Jessica Heuer war das, die sagte eben auch, dass man dafür einfach auch Zeit, Muße und Geduld haben muss. Ja. Und ich habe mich ja die letzten 3 Jahre, wenn ich so sage, so ein bisschen durchgewurscht, indem ich es sehr schlank gehalten habe.
Ja.
Und zwar bewusst, weil ich weiß, dass ich bin viel, viel stärker am Kunden als im Personal. Ich bin super lieb und super nett, glaube ich. Aber bin ich jetzt die richtig gute Führungskraft? Weiß ich nicht.
Ja.
Sehe ich da meinen Fokus? Nein.
Ja.
Sehe ich da nicht. Und das ist gar nicht, also bei mir kann ich nur von mir reden, ich bin eher mittendrin. Ich matche lieber mit im Matsch, als dass ich zugucke, dass alle schön den richtigen Sand auch benutzen. Das ist einfach nicht, ne? Ich bin lieber mittendrin und voll dabei und bin lieber inhaltlich vielleicht der richtige Sparring oder auf strategischer Ebene der richtige Partner, aber vielleicht nicht diejenige, die so und so und so machen wir das jetzt und das und das und das. Genau, und jetzt sind wir zu dritt. Der Kollege, der wie gesagt eine ähnliche Agentur oder Beratung hat wie ich, auch hier aus Hamburg, wir sind im Grunde die Ziehpferde und dann haben wir noch einen dabei, der schon unheimlich viel Gründungserfahrung hat, sehr seniorisch, sehr viel Berufserfahrung, der uns im Bereich Financials, aber auch in strategischen Vertriebsthemen, der da den dritten Posten bedeckt. Und der Henning und ich sind die, die Netzwerker, die das, den ganzen Rahmen aufbauen. Von daher super spannend. Dritte Säule und eine richtig, ja, richtig coole Säule, die eben auch eine ganz langfristige Ausrichtung haben, ja, wird.
Und auch schöne Klammer zum Anfang unseres Gesprächs bezüglich des Ideenspreadens quasi. Du bist also mit der Idee rausgegangen, an die herangetreten, oder wusstest du, dass die auch schon solche Überlegungen haben, weil du gesagt hast, das sind befreundete Konkurrenten, hätte ich was gesagt, Mitbewerber.
Mhm. Das hat sich in einem Café-Gespräch tatsächlich so ergeben. Das heißt wirklich, ich habe es erzählt und dann, gab schon jemanden, der sich da schon mal dran getraut hatte, und da haben wir im Gespräch einfach gesagt, das hatten wir beide halt auch im Kopf.
Mhm.
Und
warum nicht zusammen machen dann?
Genau. Warum nicht die Kräfte bündeln?
Also Kooperation.
Genau. Ja, im genau. Das Segment. Ist halt auch was Witziges. Das ist genau, ja, das. Wir kooperieren halt auch. Und so geht es halt immer weiter.
Als Abschlussfrage. Was sind so deine Themen, die du aktuell noch so auf dem Zettel hast, an denen du arbeiten musst? Und wie gehst du die an? Persönlich.
Immer wieder, jeden Tag von neuem, mich, ich sag jetzt mal, zu erden und nicht nur dankbar zu sein, sondern auch mich einzubremsen. Weil die Vielfalt, die auf dem Tisch liegt, so viel ist. Finde ich echt schwer, weil es gibt so viele Dinge, die einen beschäftigen, aber gleichsam sind es eigentlich am Ende runtergebrochen. Ja, für mich ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ich jeden Tag, ich kann sagen, dass ich in der Zeit direkt nach dem Schlaganfall nochmal anders aufgestanden bin, als ich das heute tue.
Mhm.
Mit einer noch viel stärkeren Gelassenheit fürs Leben. Und dass der Alltag einen schon einholt, dass man davon wieder was abgibt. Und das möchte ich eigentlich jeden Tag neu justieren. Und ich glaube, das ist auch das für mich Wichtigste.
Ja. Gibt es da so Rituale oder
Übungen? Ja, also allein, dass man sich, allein, dass man sich morgens, bevor man die Augen aufgemacht hat, und das hast du wahrscheinlich auch schon 100-mal gehört, einfach dankbar aufzählt, was alles Tolles heute passiert. Ne? Oder dankbar ist, was alles gestern passiert ist. Und jeden Morgen, das ist allein nur mein Sohn, jeden Morgen, wenn der mich anguckt, ey, dann, das lohnt sich halt alles.
Ja.
Das lohnt sich halt so alles.
Alles wert, ja.
Das ist alles wert. Das ist, jeder Tag ist alles, alles wert. Man lacht halt so viel, das ist halt so geil.
Ja.
Und das eben auch auf andere Dinge übertragen, ne? Auch auf die Beziehung tatsächlich und auf andere Situationen. Diese Gelassenheit und Dankbarkeit und ist hier halt nicht aufgeräumt. Hat sich halt nicht ergeben. Es sind halt zu viele andere Sachen da. Ist halt einfach so. Und mit jemandem mit Struktur musst du es halt jeden Tag neu lernen. Das bin halt ich.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf all diesen einzelnen Ebenen.
Dankeschön.
Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Hat mir sehr großen Spaß gemacht, Anna.
Danke.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr mich weiterhin auf meiner Reise zur Balance zwischen Baby und Business begleitet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe echt aus jedem Gespräch immer voller Elan und Motivation heraus und ziehe aus jeder einzelnen Geschichte etwas, das auch in mein Leben passt. So unterschiedlich alle unsere Wege auch sein mögen, und genau das ist eben eine Kernaussage: Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Also für heute, wenn auch ihr nicht der Tanker, sondern das Segelboot seid, nehmt jede Welle, wie sie kommt, und nutzt den Wind. Macht Pausen, wenn sie sich ergeben, und habt euer Beiboot dabei, wenn es stürmisch wird. Und bitte, bitte hört auf euren Körper. Er sendet uns seine Signale, und wir sollten alle auf diese kleinen Merkmale achten, damit man für sich, für sein Baby und im zweiten Schritt für das Business funktionieren kann. Ich freue mich wie immer über Feedback und Austausch mit euch. Ihr wisst, ihr findet mich auf Instagram unter mumpany_podcast oder auch bei LinkedIn. Bis dahin, eure Nora.